Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. Ich bin zu leise, oder? Ich höre mich nur zu leise. Naja, hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz. Wir sind bei der 79 und wir haben wieder Full House, zwar nicht so viele wie letztes Mal, aber immerhin noch genug und irgendwie bin ich so, oder? Bin ich so? Jetzt bin ich laut, aber jetzt bin ich zu laut. Irgendwie, Ich hätte nicht so viel an den Kontrollen hier rumspielen sollen, dann würde ich das auch nicht normalerweise so laut, wahrscheinlich schon. Der Chat kann ja mal sagen, ob ich irgendwie am Anfang zu leise war. Ich glaube, normalerweise bin ich so laut. Wo war ich stehen geblieben? Achso, ich wollte euch alle vorstellen. Bei mir sind Andi. Ich sollte auch mal die Mikros anmachen. Das heißt, heute ist schon wieder alles vorbei. Hallo.
Hallo.
Sven.
Hallo.
Und der Jens ist auch da.
Hallo.
Hallo. Ja, dein Mikrofon.
Hallo.
Oh Mann, was ist denn heute los? Sag mal, total wirr und ich bin auch total ungeplant und wir haben zwar viele tolle Themen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, die mal in die richtige Reihenfolge zu bringen und die Wave hat es auch nicht zu uns geschafft und deswegen reden wir über alles, was uns so einfällt. Wir haben schon ein paar tolle Themen hoffentlich ausgesucht und ihr könnt natürlich wie immer im Chat mitdiskutieren. Ich kann es nochmal kurz sagen, rcfreenode.net, Channel Raute Radio Tux und anrufen geht diesmal nicht. Also wer es heute vielleicht mal probieren wollte, aber wir haben nachher trotzdem noch ein Telefoninterview. Ja, dann legen wir gleich los wie immer mit Musik, freie Musik, Musik, die ihr euch kostenlos, einfach so legal aus dem Internet laden könnt. Wer weiß, was die FDP da noch alles macht. Wer weiß, vielleicht ist das ja auch demnächst alles illegal. Nein, Spaß beiseite. Musik kommt diesmal von Frank, von Tracky, von Yusio und von Konrad. Die haben die Musik diesmal rausgesucht und wir steigen ein mit The Leftovers, Me and You. Ja, da war der Knopf. Da? Ja, jetzt geht's los.
We'll be right back.
Leftovers, Me and You, freie Musik hier bei Radio Tux, Horaz. Und wir kommen zur News-Sektion und die Meldung des Tages ist natürlich, Windows 7 ist da. Und
Linux 7. Nee, nee. Hast mich wieder vergessen, gell?
Was?
Linux 7? Anzumachen, meine ich.
Ja, ja, ich hab dich vergessen. Weißt du, du bist einfach nicht wichtig genug, dass ich dich hier immer gleich mit einschalte. Nee, ja.
Ja, Windows 7 draußen.
Ja. Alle wir haben es alle installiert und ja, finden es übel geil und empfehlen jedem, auf Windows 7 umzusteigen.
Ja, man getraut sich doch gar nichts mehr irgendwie zu sagen wegen Windows 7. Es wird ja,
weil man Angst hat, dass
Seiten
man halt jetzt wirklich schuld ist an der Pleite dann von Microsoft, wenn
Ach
man
so.
Jetzt noch mehr drauf rumhaut.
Also ganz ehrlich, ich glaube, Microsoft verdient noch weiterhin genug Geld.
Du musst näher rangehen.
So?
Ja, auffressen das Mikro. Aber welches hast du, das blaue? Ich kann dich ja noch ein bisschen lauter machen, aber...
Ja, dann.
Ja, ich habe auch gedacht, Windows 7 ist da und alle so, yeah.
Aber das war doch eh schon vorher da, deswegen war das so unspektakulär.
Naja gut, es ist halt
nee, ja, heute gab es die Release-Partys und wir sind hier auch die offizielle HDM Windows 7 Release-Party, wenn ihr das noch mitgekriegt habt.
Hast du auch so ein Set bestellt, das
bekommen kann? Ja, hätte ich tun sollen.
Was gibt's da so? Fan, Flagge, T-Shirt?
Ja, genau. Ja, und
so
Schokolade
so
und keine Ahnung.
Ein komplettes Release-Party-Set, jetzt bin ich aber echt ein bisschen arg laut.
Ja, ich kann dich wieder ein bisschen runternehmen oder du gehst wieder ein Stück weg. Nee, ich glaube, du bist richtig gut.
Okay.
Ja.
Du musst zu dem stehen, was du sagst.
Na dann.
Ja, also Windows 7, keine Ahnung, man sieht so, Screenshots hat ja mittlerweile jeder gesehen. Es sieht nett aus, kann man, glaube ich, nicht bestreiten. Wird jetzt oft so gehypt einfach. Jeder lobt es in den Himmel und ich sag mir so, habe auch gelesen dahinter, es ist ein bisschen ausgemistet worden, aber wir haben es vorhin mal zusammengefasst, es ist eigentlich ein Service Pack 3 von Vista. Und ja, also was so geil ist es nicht. Also man braucht es nicht unbedingt, denke ich. Und es ist natürlich auch unverschämt teuer. Es ist, und die Händler noch kommt da noch dazu, die freuen sich, reiben sich so die Hände, dass jetzt mal wieder neues, vielversprechendes Windows draußen ist und haben nochmal ordentlich draufgeschlagen. Irgendwie Microsoft hat so unverbindliche Preisempfehlungen rausgegeben und da wird nochmal ordentlich draufgeschlagen. Also ja, ist die Frage, ob das. Ja. 150 für irgend so ein Family Pack. Unverbindliche Preisempfehlung wird jetzt teilweise für 200 angeboten. Also,
hä, was sind das für komische Läden?
Ja, da wird halt jetzt Reibach betrieben und Herrgott. Aber wenn wir jetzt mal so uns technisch darüber unterhalten, es wird gehypt und ich denke im Grunde genommen, die wirklich entscheiden, es ist meinetwegen, es ist schicker irgendwie so und ich habe gehört, Netzwerk mit macOS funktioniert jetzt irgendwie reibungsloser.
Boah,
das sind alles
tolle Features.
Gute Sachen.
Wenn sie jetzt noch alles so schnell machen würden wie bei anderen Systemen, so ich immer mein Beispiel, stecke mal Netz bei Windows ein oder steck's mal bei einem Linux und bei einem Mac ein, bei Windows wartest du irgendwie eine gefühlte Dreiviertelstunde, bis er dir sagt, ja, ich habe das Internet gefunden, und bei allen anderen geht's irgendwie zack, reinstecken, DHCP-Adresse beziehen und du bist online. Und ich denke jedes Mal, was macht dieses System da? Also bei Vista jetzt, bei Windows 7 weiß ich es nicht. Vermutlich ist es nicht wesentlich besser geworden. Ich wollte es ja auch noch heute installieren, weil wir haben ja hier alle MSDNA und können es ja kostenlos runterladen und installieren und so, aber irgendwie...
Hättest du schon eine Weile machen können. Gibt es ja schon eine Weile zu beziehen, also zum Downloaden.
Also ich habe mir ich habe mich da gleich eingeloggt, habe so gedacht, oh, jetzt hier geil runterladen, habe es runtergeladen und jetzt liegt da so ein Exe bei mir, mit der kann ich überhaupt nichts machen. Ja. Ich habe nur die Download-Exe, mit der
kann
ich
ja
so
nicht
runterladen.
Kann er ja nicht.
Und dann habe ich so, ach
stimmt,
fuck, drauf geschissen auf Windows.
Das geht nicht.
Der Umstieg ist gar nicht möglich.
Nee,
ich kann es gar nicht runterladen.
Nee, du musst ein Windows haben, um es runterzuladen.
Ja, okay.
Also ich habe das Ganze ja in einer VirtualBox-VM gemacht und habe mir dann über so Shared Folders das Ganze dann auf mein Host-Linux-Rechner gezogen. Hat funktioniert, aber irgendwie war bei mir der Download teils deutsch, teils französisch. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ich habe da auch mal ein paar Screenshots gemacht, falls es jemand interessiert. Naja.
Na gut, also krasse Sache. Na, also ich sag aber sowieso, also Microsoft kann Werbung machen, wie sie will, kann mir erzählen, was sie will. Bevor es kein Service Pack gibt, finde ich, braucht man sich mit so einem System nicht rumzuschlagen. Also da ist der Ärger meist größer als irgendwas anderes.
Naja, als Produktivbetriebssystem würde ich Windows jetzt eh persönlich nicht einsetzen. Zum Testen werde ich es mir demnächst irgendwann mal installieren, vielleicht in der VM oder so, mal gucken, wie es aussieht. Ja.
Ich habe beschlossen, nachdem das schon so eine hässliche Echse bei mir rumliegt, dass das mir eigentlich schon genug ist.
Mehr Windows kommt nicht drauf bei dir auf deinen.
Nö.
Auf deinen,
die habe ich jetzt noch gelagert.
Du könntest Wine installieren und das vielleicht aus Wine ausführen. Vielleicht geht das ja.
Ja, aber eigentlich brauche ich es nicht. Ich überlege immer da, jetzt könnte ich es haben, so, aber irgendwie, ich brauche es halt leider nicht.
Naja, also Microsoft wird auf jeden Fall da jetzt nochmal einen fulminanten Start hinlegen. Alle, die jetzt unzufrieden waren mit Vista und es immer noch sind, werden umsteigen, über kurz oder lang auf jeden Fall. Und eine Weile wird das wahrscheinlich noch als Cash-Cow herhalten, bis die Märkte sich verändern und Google mit seinem Web-OS, wie hieß es noch gleich? Google Chrome OS,
ja.
Irgendwie die Sache von hinten aufrollt und Microsoft wird, wenn sie sich nicht irgendwie jetzt doch noch überlegen, groß mit, mit Cloud Computing, alles auf Cloud Computing und du kannst demnächst dein Windows auch in der Cloud haben. Ja, ich meine, da müssen sie sich wahrscheinlich hin entwickeln und das wird dann vielleicht das Zukünftige sein, wo sie noch Geld verdienen können. Ansonsten das mit dem Betriebssystem auf dem Rechner wird früher oder später irgendwie aussterben.
Also, ja.
Also für uns vielleicht nicht, aber jetzt so für den Normal-User.
In Sachen Microsoft und Cloud Computing habt ihr mitbekommen, was da, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche mit den Sidekick-Servern passiert ist.
Ja.
Also da gibt es ja in den USA relativ bekannt diese Sidekick-Handys, die irgendwie auch so aussehen wie so ein G1 in der Art mit aufschiebbarer Tastatur und zum Texten und so. Da ist denen irgendwie ihre Cloud verreckt und ja, die kompletten Benutzerdaten sind dabei flöten gegangen.
Ja.
Da bekommt jetzt irgendwie jeder User, der davon Schaden genommen hat, $100 als Entschädigung und ich weiß nicht, ob das so toll war für Microsoft in Sachen Cloud.
Tja, na gut, ich meine, das kann man ja argumentieren, war ja nur ein gekauftes Unternehmen und die haben halt den Mist gebaut.
Ja.
Ja.
Und ja, aber es war natürlich mal wieder richtig positive Werbung für Cloud Computing. Also so, wie man es halt machen sollte. Und die Backups waren natürlich auch, wie man es halt so kennt, entweder nicht verfügbar oder nie getestet.
Ich glaube, das war so, dass da saß einer an so einem Schreibtisch und dann kam diese Meldung, Complete Error in der Cloud oder so, ja. Keine Ahnung, ja. Irgendwas Mysteriöses. Und dann hat er gedacht, ach geil, ich habe ja das Backup.
Dann löschen wir das doch mal lieber.
Dann drückt der Sync, ja. Aber hat leider die Richtung nicht beachtet. Hat halt dann, die Scheiße mit der Scheiße beschrieben. Und der hätte es alles im Arsch.
Okay.
Das hätte er natürlich, die hätten einfach Time Machine anschließen müssen, ja, dann wäre es nicht passiert.
Ja.
Also im Nachhinein haben sie ja sogar Linux die Schuld gegeben, weil sie gesagt haben, dass die Server, das waren gar keine Windows-Kischen, das waren Solaris und Linux-Rechner und die sind alle blöd.
Was es irgendwie nicht besser macht.
Ja, richtig.
Ja, also so Microsoft, schwierige Sache jetzt mit denen. Ich sag nochmal ganz kurz zu Windows 7, meine Meinung so über das Betriebssystemjahr, das jetzt uns bevorsteht. Ich glaube, das ist ein super spannendes Jahr. Microsoft hat jetzt einfach lange schon mit XP rumgemacht. Vista war einfach überhaupt kein Erfolg. Und was ist in den letzten Jahren passiert? Apple hat an Bedeutung gewonnen und im Netbook-Markt, muss man auch sagen, hat ja Linux deutlich dazu gewonnen. Und ich glaube, dass viele, viele Leute, die vor ein paar Jahren noch nicht mal irgendwie geahnt haben, dass es andere Betriebssysteme gibt, haben da einfach jetzt davon was mitgekriegt. Und da ist Microsoft einfach jetzt, kann man wirklich so sehen, in einer ganz schwierigen Situation, weil dieses Betriebssystem muss jetzt wirklich sitzen, es muss die Leute wieder begeistern, es muss die Leute, die jetzt wissen, dass es einen, sage ich mal, einen schicken Apple gibt, die müssen eben auch in den Laden gehen und sagen, oh ja, das ist was für mich. Und wenn das dann wieder so eine Scheiße ist, dann dann gehen die Marktanteile flöten und das ist gerade jetzt gerade ist ja eine spannende Zeit so, wo sich auch eben so vielleicht eine neue Form des Betriebssystems herauskristallisiert. Und wenn da Microsoft in der Situation einfach nur am Marktanteile verlieren ist, dann ist da wohl wahrscheinlich eine Ära am zu Ende gehen vielleicht.
Also wie ich auch gerade schon gesagt habe, ich denke viel, viel wichtiger sind jetzt diese Mobile-Device-Plattformen. Und da hat sich ja Microsoft in letzter Zeit auch nicht mit Ruhm bekleckert, also weil jetzt einfach jeder anfängt irgendwie so sein kleines Smartphone oder sein Internet-Tablet-PC oder sowas mit sich rumzuschleppen und dann gar nicht mehr den großen anmacht und benutzt. Also ich merke es ja bei mir auch, ich rufe relativ oft meine E-Mail, Twitter, Instant-Messaging und so komplett nur noch mit so einem kleinen Gerät ab und kümmere mich gar nicht mehr drum und habe gar keine Lust, irgendwie das große Gerät dafür anzumachen. Und da verlieren sie halt gerade extrem an Boden, ja. Und dieses, was, Windows Mobile
6.5
ist ja auch von allen Kritikern zerrissen worden. Also ich habe mir das jetzt nicht groß durchgelesen, aber es klang ja auch bescheiden, wenn man es mal so nennen möchte, auch noch irgendwie ein paar Jahre hinterher. Und da laufen einfach Apple und die ganzen Linux-Devices und RIM dem... Ja, sind mir, naja, gut. Ist halt auch Open Source gegangen, übrigens.
Der Pre.
Ja, Pre, vielleicht ja, noch. Die laufen da alle meilenweit große Schritte voraus und ja, dieses Windows-Mobile-Betriebssystem hinkt irgendwie hinterher.
Absolut. Und also, das ist ja meiner Meinung nach die Zukunft einfach. Man möchte ein irgendwie passendes System haben, das einfach, das mich. Was jetzt so, sage ich mal, meine Computergeschichten so angeht, einfach überall begleitet. Ob ich es jetzt mit meinem Smartphone unterwegs habe oder ob ich es zu Hause an irgendeinem Bildschirm mache. Ich für meinen Teil wünsche mir da irgendwie eine Plattform und eine Lösung für mich selber. Und da brauche ich dann eben auch natürlich ein Betriebssystem oder Betriebssysteme, die einfach irgendwie zusammenpassen. Und das kann dann eventuell von einem Hersteller sein und da ja, ist Windows natürlich, oder Microsoft hat da ein großes Problem, dass da einfach im Mobile-Markt da wirklich, dass es da Jahre sind, die sie da zurückliegen.
Gut, schließen wir das Thema ab, oder? Hat noch jemand einen Abschlusskommentar dazu?
Nee.
Gut. DE-Domains?
Juhu, zweistellig, einstellig, ganze
und
Zahlen.
Und Zahlen. Kennzeichen, Autokennzeichen.
Ach, das geht jetzt auch, ja?
Ja, super. Ja. Geht jetzt alles.
Leo.de zum Beispiel oder so. Nee, ich weiß nicht, ob das noch gesperrt ist, aber...
Was? Leo.de?
Also Leo war mal hier für die Leute aus der Stuttgarter Region, war mal Leonberg. Ich weiß nicht, ob das geht, aber ich hab's mal irgendwie... Also ich selber hab mal irgendwie gedacht, ich hab den Millionenfund gemacht, weil ich irgendwie Leo.de war nicht registriert.
Okay.
Und dann habe ich gedacht, also dieser Domainname, der wird mich jetzt irgendwie so...
Das ist doch dieses Wörterbuch. Übersetzung.
Das war leo.org, oder?
Aber ja, ich glaube, es ist anders,
aber
die Endung.
Leo.de setzt ja, also wenn ich leo.de, komme ich auf leo.org.
Ah. Okay, also gut, es hat sich wahrscheinlich irgendwie auch mal geändert, ja. weil diese, man muss sagen, diese Kennzeichen, das nicht mehr gab, also jetzt auch schon ersetzt wurde mittlerweile. Damals habe ich mich riesig gefreut, dachte, ich bin reich und kaufe die Welt, aber war nicht so.
Du kannst noch bis morgen, vielleicht kriegst du es ja hin, das Kennzeichen LOS los vielleicht nehmen.
Ach, das gibt's, LOS?
Ja, oh, Landkreis gut. Oder Spree.
Ja, ist eine super Name.
Landkreis
ja.
Oder Spree.
Aber ich habe irgendwie, also ich dachte, man kann ja eigentlich Domains, kriegt man ja für ein paar Cent.
Ja.
Aber...
Oder ich fand auch noch cool, W-E-N, Wende.
Wende.
Aber...
Oder Ende einfach, E-N.
Ja, oder, aber die Besten sind ja sowieso alle morgen innerhalb von Sekunden weg.
Ja gut, also was, ja klar, die Guten sind
das,
sofort
ich
weg.
Ich
habe
das System gar nicht richtig verstanden, wie diese Verteilung funktioniert.
Na, da,
ist es
jeder,
so eine Art Lotto? Da melden nee, sich nee, dann nee, 100 nee. Leute an, die sagen, ich hätte das gern, dann wird ein Zufallsgenerator.
Nee, ist nicht Lotto. Es ist nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und zwar gibt es 250, 60, 70 Provider, wenig, müssen wir mal kurz gucken, die bei der DENIC registriert sind und jeder davon darf über eine IP verschlüsselte E-Mails zur DENIC schicken und dann immer eine Registrierung machen, aber pro Minute nur 4. Das heißt also, du kannst ja rechnen, wenn 250 Leute irgendwie pro Minute 4 schicken können und das immer nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst, sind die besten Domains sowieso relativ schnell weg. Und bei den meisten Providern ist es jetzt so, dass du dich wahrscheinlich vorregistrieren konntest. Da haben die also intern schon mal eine Liste gebastelt. Wie schicken sie es denn morgen früh? Ab 9 Uhr geht es, glaube ich, los. Ab 9 Uhr los, also in der ersten Minute, welche 4 schicken sie da los? In der zweiten Minute, welche 4 schicken sie da los? Und so weiter und so fort. Und ja, wenn es 250 machen, dann sind die besten Domains innerhalb von irgendwie 10 Minuten weg.
Ja.
Geil.
Aber ist es nicht, also ich habe gedacht, ja, Domains holt man sich für ein paar Cent ja üblicherweise. Da ist es jetzt nicht so, sondern
Doch.
Also da ist, also da gibt es ja, wenn man da ein bisschen rumguckt, lassen die sich da wirklich Sachen einfallen, wie sie es da irgendwie zu Geld machen können.
So verkaufen 70, zum Beispiel 70.000 Euro oder so.
Ja, ja.
Für den verkaufen, ersten Platz.
Also verkaufen einfach ihre, sag ich mal, ihr erstes Paket, das sie verschicken. Ja. Also versuchen jetzt nicht einen Namen zu kriegen oder so, aber sagen halt ihren Kunden, ja, also für 50.000 oder so verschicken wir euren Antrag als erstes. Ja, und so, ja, ist es schon wieder eine teilweise eine teure Angelegenheit. Ich und weiß nicht, ob es jeder
ist,
so macht.
Dass dann noch gar nicht sicher ist, ob du das ja kriegst.
Ja, ist nicht klar, ja.
Voll gut.
Aber vielleicht kriegst du dann das Geld wieder zurück.
Nein, wieso? Ist relativ sicher, bist du da.
Warum?
Naja, gut.
250 also hast du gesagt. Ja. Da kommen 250 erste Mails auf einen Schlag. Mhm. Oder ist halt, 4x4.
Naja, die werden ja nicht alle dieselbe Domain registrieren wollen.
Naja, aber da sind bestimmt schon
ein paar doppelt.
Ja, vw.de, sowas wird halt spannend, denke ich.
Ja, wer sich da rantraut, ist selber schuld, weil die Domain wird dir weggeklagt.
Ja, aber
ist so, wie die Leute 007.de wollen oder
ich
sowas.
Ich weiß nicht, ich habe mir das überlegt, ob ich da einfach, funktioniert es nicht, dass ich dann blitzschnell mir irgendwas ausdenke, irgendwie Vogelwarte oder sowas. Doch, und ich mache eine Seite mit den Vogelwarten in Deutschland und sage, ja. Und dann mache ich ein Buch, also sage ich, das nenne ich VW, mein Dienst, ja. Dass ich halt immer irgendwie einen Bericht über Vogelwarten rausbringe. Ja, und dann habe ich doch, also natürlich, wenn ich mir den Namen VW sichere und dann nichts drauf speichert, dann kann ich mir vorstellen, dass es Ärger gibt. Weil
nee, aber du bist einfach nicht bekannt genug und du hast die Marke ja nicht registriert und die VW-Marke ist registriert. Dann, also du müsstest erstmal bei den ganzen Patentämtern, Markenämtern ja die Marke registriert haben.
Das stimmt
ja,
auch nicht.
Ja, aber ich darf ja die Marke nicht in jedem Bereich anwenden. Ich darf jetzt natürlich nicht VW.de benutzen, Autos zu verkaufen
aber
oder
wenn
sowas.
VW Vogelwarten Deutschlands.
Naja, also ich glaube, weil so. Da geht es dann immer noch nach Bekanntheit. VW ist einfach so bekannt, dass. Es geht bei zwei Unternehmen, die irgendwie gleich. Ich meine, ich bin keine Ahnung, ich habe nicht Recht studiert oder sonst was. Aber ich denke auch, wenn du übrigens mit Vogelwarten machst, wirst du die Domain vw.de verlieren. Ist einfach so, weil VW kennt jeder in Europa. Ja, ist der größte Autobauer.
Aber möglicherweise muss dann VW ein bisschen was zahlen dafür.
Ich glaube einfach, VW kann sich die besseren Anwälte leisten.
Genau, also du verlierst so
also
oder
daran
so.
Daran wird es wahrscheinlich scheitern.
Das sind doch Schweine. Also
ja, das Geile ist doch, du holst erst die Blogosphäre auf deine Seite, ja. Dann wartest du ab, dann kommen die Anwälte, dann bashst du übel auf die rum und dann zahlt dir VW Geld, damit du dann im Nachhinein wieder sagst, ja, es war okay alles. Hast du auch
das
gesagt.
Klingt nach einem Plan.
Du könntest eigentlich, also jetzt mal für alle Börseninteressierten, man könnte den VW-Namen wegschnappen. Das wird vielleicht schon mal einen leichten Knick in die VW-Aktie bringen. Davor könnte man sich mit Verkaufsoptionen eindecken. Und dann eben schnappt man den VW-Wagen, den VW-Domain-Namen weg. Und dann macht man eben die Strategie vom Jens mit der Blogosphäre und so. Dann stürzt der Aktienkurs riesig ab. Und dann hat man sich echt toll daran verdient. Und dann kann man den Domain-Namen noch verkaufen.
Ja, also im Chat wird gerade gesagt, da hat mal ein Herr Krupp die Domain gehabt, krupp.de wahrscheinlich, und hat dann gegen dieses Unternehmen, was vielleicht auch viele Leute kennen, ThyssenKrupp und sowas heutzutage, auch verloren, weil das Unternehmen halt wesentlich bekannter ist. Und ich meine, das war sein Name, ja. Und verlierst trotzdem. Also das ist alles. Auf solche Spielchen würde ich mich nie einlassen. Lieber, wenn dann so kryptische Sachen registrieren oder Postleitzahlen oder so, wo du weißt. Die gehen ja jetzt auch, also Autokennzeichen, Postleitzahlen, alles
ja,
sowas.
Ja, genau, 31237.de oder so.
Die ist sofort weg gewesen. Ich habe es heute Morgen bei Hetzner probiert, die als zweite Domain anzugeben. Weg.
Was ist 31307?
Ja, das ist...
Erklär mal nachher. Also genau. Nach der Sendung.
Im Ruhigen. Oder geh auf die Wikipedia, um jetzt gleich weiterzuleiten.
Naja. Wenn der Artikel noch da ist.
Der Artikel über 1337 ist definitiv da. Kannst
such
du gleich
mal in der englischen Wikipedia nach Leadspeak.
Nö, er kann auch nach 1337 suchen. Ja. Das geht auch.
Ja.
Dann, also, da sind wir gleich.
Wenn es noch da ist.
Ja, es ist definitiv noch da. Na gut, sein WLAN geht nicht. Also in der Deutschen steht es auf jeden Fall drin. Und die Domain ist auch, ich weiß nicht, die wird morgen auch als eine der ersten weg sein. Wenn du bei sedo.de mal heute guckst, was 1337 schon wert ist und andere Domains, da kann man sich nur den Kopf schütteln.
Tja.
Also ich glaube, für 1337 muss man mittlerweile auch schon 2000 Euro oder sowas hinlegen.
Ah, was ist das?
Ich drehe mal kurz mein Notebook rum.
Tja.
Hier.
Da könnte man jetzt wieder die tolle Meme-Theorie machen und so, ne?
Ja, genau.
Jetzt hilft nur, komplett mal durch die Kamera zu gucken, wie hier der Andi irgendwie versucht, auf diesem Laptop mit der 1337 irgendwas anzufangen. Ist schon lustig. 42.de ist genauso schnell weg wie 23.de.
Wahrscheinlich.
Und ja, die sind morgen bei den Ersten, die weg sind. Hundertprozentig.
VW ist übrigens schon vergeben, wurde gerade im Chat vermittelt.
Ja, die haben ja diesen kompletten Prozess mit der DENIC angestoßen und ich denke, das wäre dann ein bisschen blöd, wenn die das dann irgendwie nicht sofort bekommen würden.
Ja, 404.de könnte man sich auch noch, aber der ist bestimmt auch schon weg.
Ja, also hat sich Microsoft gesichert.
Also HTTP-Fehlercodes mal durcharbeiten, das wäre vielleicht auch ergiebig, ja.
Ja, dann, das kann man nachher sagen.
42 hatte ich auch schon gedacht. So.
Ja, das war auch so meine Idee, aber da habe ich dann auch bei Sedo geguckt. Manche Provider machen jetzt zum Beispiel, also ihr kennt vielleicht United Internet, sagt euch vielleicht was?
Ja.
So ein großes Unternehmen, ich glaube der größte Domainhändler auf jeden Fall Deutschlands, mit unter anderem 1&1 und United Domains und Konsorten. Die haben ja gleich ganz drauf verzichtet, sich irgendwie intern die Domains zu vergeben. Die haben, weil sie ja Sedo halt im Haus haben, werfen die alles nur auf Sedo und sagen hier, macht mal, wir registrieren euch dann das, was dafür zigtausend Euro irgendwie weggeht. Das ist natürlich auch ein tolles Konzept. Weißt du? Unsere eigenen Kunden lassen wir irgendwie im Regen stehen und dann...
Tja.
Gut. Ich wollte ja zum Wikipedia-Sache, da wollte Sven ein paar Worte sagen.
Wollte ich das?
Ja, wolltest du. Du hast dich vorhin freiwillig bereit erklärt, zum Streitpunkt Wikipedia was zu sagen.
Ich kann ja mal Fragen stellen.
Durch die Blogosphäre geht.
So, Sven, was ist denn da passiert auf Wikipedia?
Also in der Wikipedia ist Folgendes passiert. Das hat vor ein paar Tagen, ich glaube am Wochenende ist es relativ hochgekocht, hat irgendein Wikipedia-Admin begonnen, den Artikel von dem Verein Mogis, also der Missbrauchsopfer gegen Internetsperren heißen die, glaube ich, da wurde der Artikel gesperrt oder gelöscht. Beides hintereinander in unterschiedlicher Reihenfolge. Später wurde dann auch der Benutzer kurzzeitig gesperrt, die Mitmachseiten von dem Benutzer wurden gelöscht und dann ging das doch noch weiter, dass da Querverweise gelöscht wurden und da ist die Fraktion der sogenannten Exkludisten in der Wikipedia, also jetzt in der deutschen Wikipedia, hat sich da mal ein bisschen ausgetobt.
Jetzt kannst du noch mal kurz den Unterschied zwischen Exkludisten und Inkludisten erzählen.
Also die Exkludisten, das sind die nur ihrer Meinung nach relevante Inhalte in der Wikipedia haben wollen. Die Inkludisten, das sind die sagen, ja, wir wollen jetzt so viel wie möglich Wissen anhäufen, aber wenn jetzt ein Artikel nicht so super formatiert oder nicht den Qualitätsanforderungen entspricht, dann sollte man den, bevor man den irgendwie löscht, im Zweifelsfall halt selber fixen oder so. Also die sind dann eher dafür, so viel wie möglich Wissen anzuhäufen und die Exkludisten, die sind mehr so dafür, nur relevantes Wissen anzuhäufen. Ja. Okay. Ja, jetzt würde mich mal eure Meinung zu dem Thema interessieren, weil eigentlich habe ich jetzt dazu nicht mehr wirklich viel mehr zu sagen, außer dass ich eigentlich persönlich der Meinung bin, dass da diversen Leuten ihre Macht in Anführungszeichen ganz schön zum Kopf gestiegen ist und dass ich das irgendwie eine Sauerei finde. Ja.
Also es wirkt ja so ein bisschen politisch irgendwie, oder? Aber
ich würde es jetzt nicht unbedingt, ja.
Naja, also hat doch jetzt irgendwie da mit diesem ganzen Internetsperren und so irgendwie auch zu tun.
Nee.
Oder ist das jetzt unglücklicherweise?
Also ich glaube, das ist ein Zufall, dass das jetzt gerade ein aktuelles politisches Thema ist. Also ich denke eher, da geht es darum, dass man halt irgendwie mal so seine Macht ein bisschen ausleben will. Und da war jetzt halt gerade jemand da, der seine Mitgliedszahlen nicht sorgfältig mit öffentlichen Quellen nach belegt hat und ja.
Okay.
Ja. Das ist ja auch die Frage, wer das eigentlich entscheidet, was denn jetzt relevantes Wissen ist und ja, wo dann die...
Genau,
da gibt es Relevanzkriterien in der deutschen Wikipedia.
Ja, die Frage ist, rechtfertigt eine falsch formatierte Überschrift oder nicht belegte Mitgliederzahlen eine Löschung des kompletten Artikels? Also,
ja. Zumindest nicht schnell löschen. Man, ja. Normal, also normale Aktion wäre ja dann, man stellt ihn mal auf Löschen und lässt dann eine Löschdiskussion zu. Und wenn der Artikel dann in der Löschdiskussion noch wesentlich verbessert wird, dann entscheidet man halt, okay, der ist doch noch gut genug. Die Sachen, die wir angemerkt haben, sind halt jetzt drin oder sind halt verbessert worden. Und dann kann man ihn ja wieder aus dem Löschprozess rausnehmen. Oder wenn er halt nicht verbessert wird, weil dann kein Interesse da ist, dann löscht man ihn halt wirklich nach 14 Tagen oder wie ist die, weiß ich jetzt gerade nicht.
Ja.
Dann wird er halt wirklich gelöscht. Und ja. Schnelllösch muss man ja eigentlich nur machen, wenn wirklich grober Blödsinn ist, weil mal wieder jemand angelegt hat irgendwie einen Artikel ABC und hat gedacht, boah, er schreibt mal Müll rein oder so. Gibt's ja auch immer wieder. Sowas kann man halt schnell löschen, aber...
Ja klar, also ich sehe das relativ ähnlich, also dieses Schnelllöschen fand ich auf jeden Fall daneben und ja, ich weiß nicht, also ich persönlich schlage eigentlich lieber in der englischen Wikipedia nach, weil ich da zum Großteil mehr Sachen finde, weil die scheinbar...
sind eher Inkludisten.
Ja, genau, also da herrscht so eher die Inkludisten-Fraktion. Ich finde es eigentlich schöner, wenn ich relativ viel zu einem Thema finde und das dann selber filtern kann, als wenn da nur so stark beschränkte Inhalte... Ja, zu finden sind.
Ja, aber wir Deutschen sind einfach zu bürokratisch.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Ding mit der deutschen Mentalität.
Das ist ja. Es definitiv. Guck dir mal, gibt es in irgendeiner anderen Wikipedia dieses gesichtete, ungesichtete bla und richtige, harte Relevanzkriterien und sowas. Gibt es irgendwo in einer anderen Wikipedia aus einer deutschen?
Bekannt.
Ja,
also
ja.
Eigentlich finde ich das schon gut. Also ich denke mal, so eine Mischung. Ich würde schon viel Wissen generieren und ich finde es eigentlich auch okay, wenn zum Beispiel dann Themen irgendwie gekennzeichnet sind, dass die mit guten Quellen also belegt sind.
Definitiv.
Und welche, die vielleicht noch nicht so belegt sind oder die da so drinstehen, die kann man ja dann auch so lassen. Dann kann jeder das selber nochmal überprüfen. Aber an sich finde ich das schon cool, wenn unten sowohl die Quellen dranstehen, wo man nochmal nachgucken kann, als auch wenn das Ganze schon ein bisschen überprüft ist einfach.
Ja, die Frage ist nicht, ob das cool ist. Ich meine, dass das gut ist, wenn Sachen durch Quellen belegt sind, da sind wir uns, glaube ich, einig. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Also rechtfertigt irgendwie was falsch formatiert ist oder was nicht korrekt zitiert ist, eine Löschung des kompletten Artikels, also meiner Meinung nach nicht. Ja.
Ja, übrigens wegen der Frage jetzt, dass die deutsche Wikipedia da relativ streng ist, kann man ja nochmal erwähnen, dass, also die englische Wikipedia ist ja von der Artikelzahl eindeutig die beste.
Ja.
Was man immer wieder hört, ist, dass von der Qualität her die deutsche eigentlich führend ist. Also sind hochwertige Artikel und ich glaube, dass das nicht von ungefähr kommt. Das ist vielleicht einmal, keine Ahnung, vielleicht haben wir hier so eine einfach...
Wir sind halt Bürokraten, das ist halt so.
Ja, klar, aber das macht sich dann auch ja positiv bemerkbar. Es ist vielleicht dann manchmal im Einzelnen ein bisschen ein ätzender Prozess und dann wird rumgeschliffen, aber im Endeffekt kommt es dann schon auch irgendwann den Nutzern zugute, ne, dass wir hier Artikel haben, die, sage ich mal, vielleicht im Studium oder so vielleicht auch hilfreicher sind, als das jetzt vielleicht für jemand Englischsprachigen ist, der dann englischsprachigen Artikel liest.
Ja, also ich bin da eigentlich auch der Meinung, das, ja, aber diese Formatierungsgeschichten oder so, da muss man halt vielleicht dann die Leute rannehmen ein bisschen und selber formatieren. Also ich habe mal diesen Artikel, da ich hatte es, glaube ich, irgendwann mal erwähnt, mal so einen kleinen Artikel geschrieben, der wurde gleich
gebasht.
Über Wurst, genau. Und da, die haben das aber dann für mich formatiert. So. Ich hatte keine Ahnung, wie es geht. Ich habe mein erstes Ding da reingeknallt irgendwie. Und so fand ich das irgendwie sehr cool. Und nach einer Minute hatten 20 Leute das so gecheckt, ob das auch die Wurst ist. Ja. Und irgendwie war das cool. Der Artikel heißt nicht die Wurst, sonst war irgendeine Salamisorte. Ich habe keine Ahnung mehr.
Also ich lese hier gerade im Chat, dass man die Artikel dann gefälligst kennzeichnen sollte, dass sie überarbeitungswürdig sind. Und da stimme ich voll und ganz zu. Das ist völlig in Ordnung. Aber das rechtfertigt auf keinen Fall das Löschen. Also ich, wo jetzt der Andi gerade hier irgendwie ja, vom Studium und so erzählt hat, ich meine, mir ging es schon relativ oft so, dass ich dann irgendwie gewisse Begriffe oder was auch immer in der deutschen Wikipedia nachgeschlagen habe. Da habe ich dann nicht wirklich was gefunden. In der englischen Wikipedia waren dann zwar nur bruchstückhafte Informationen, aber die haben mich schon mal weitergebracht als überhaupt keine Informationen. Deshalb verstehe ich das jetzt nicht, warum man lieber gar keine Informationen hat, statt unvollständige. Also, ja.
Ja, also das zu löschen, das verstehe ich auch nicht, weil Platz hat mehr genug. Also, ja. Ich finde vor allem auch, also irrelevant ist doch Bums, ob irgendein kleines Mini-Dorf-Sträßchen da ihren Beitrag macht in Wikipedia oder nicht. Genau. Ja, der stört ja eigentlich nicht. Weil wenn ich den... Entweder suche ich danach oder ich suche halt nicht danach. Ja. Ja, also das Buch wird ja nicht elends dick, dass man es nicht mehr tragen kann und man muss da irgendwie aufpassen, ne? Weil es sonst als Totschläger gilt. Das ja, ist richtig. Ja jetzt bei Wikipedia nicht der Fall.
Es ist ja vielleicht auch ein bisschen so eine ziemlich ideologische Sache vielleicht. Vielleicht kommt da so die Überlegung daher, wenn man jetzt ein Buch hätte, also oder wirklich einen Lexikonband, hätte das im Regal stehen und das ist dann irgendwie, besteht aus 80 Bänden und dann schlägt man es auf.
Gibt's noch? Nee, gibt's nicht mehr.
Und weiß ich nicht, wie
Brockhaus
so mit dieser...
Brockhaus ist tot.
Nee, Brockhaus nicht mehr, aber diese Enzyklopädie.
Hey, die wollten doch vor einem halben Jahr online gehen, oder so ein Ding, oder?
Ja, ich glaube, so heißt die.
Naja, aber was ich sagen wollte, wenn man dann so ein 80, also so ein Riesenband, Lexikonband hat und dann steht da irgendwie ein Artikel über die Klöppelstraße drin in Deizisau oder sowas, dann ist da natürlich, dann will man das nicht haben. Aber ich meine, als User bei Wikipedia ist man doch eigentlich gar nicht, dann kommt man da gar nicht, wenn man es nicht will, nicht in Berührung, sondern... Man hat doch, also man ja. sucht halt seinen Artikel und der kommt dann hoffentlich in einer guten Qualität. Und wenn dann halt irgendwie in dem Artikel Deizisau die Klöppelstraße verlinkt ist, ja.
Ich meine, vielleicht ist es ein Kriterium, dass man sagt, wenn es zu groß wird, wird es unübersichtlich und dann kann man die Qualität nicht mehr gewährleisten. Ja,
ja, aber
da wäre vielleicht so ein Punkt.
Ja, aber in der Wikipedia handelt es sich doch immer um einzelne Artikel, die man entweder aktiv sucht oder die irgendwo anders, weil sie relevant sind, verlinkt werden. Da wird es doch gar nicht irgendwie so unübersichtlich, dass man sich dann immer zurechtfindet, nee, weil das Ganze jetzt, ja so strukturiert ist. Oder du meinst jetzt...
Da machen 1000 Leute mit, die gucken da durch so. Und wenn die jetzt plötzlich statt 1000 neue Artikel 100.000 kontrollieren müssten, weil jeder Scheißdreck drin steht, dann fehlt denen der Überblick, also der Community, das sind ja schon eher einzelne Leute, die sich darum kümmern, dass sowas funktioniert, dass die dann nicht mehr die Chance haben, das durchzugucken oder mal zu kontrollieren. Vielleicht ist das ein Punkt, ja.
Ich meine, wir wissen jetzt ja eigentlich gar nicht so genau, um was, also wir hatten jetzt ein Beispiel, wo es jetzt eben hochgekocht ist, diese Entscheidung, aber sonst kennen wir jetzt ja die Artikel, bis auf Radio Tux zum Beispiel.
Ja, wurde auch schon mal gelöscht, habe ich gehört.
Zweimal,
ja. Gut.
Wir haben schon zwei Löschdiskussionen überstanden.
Ja, dann ist vielleicht,
überstanden. Muss man... Yes.
Okay.
Ja, also wie gesagt, der normale Prozess ist, es wird halt zur Löschung vorgeschlagen, dann hast du so und so viele Tage Zeit zu erklären und zu verbessern und so und dann wird halt entschieden, wird gelöscht oder nicht gelöscht und das ist halt, ja, tatsächlich so ein bisschen Willkür vom Admin, wo du halt auch manchmal nicht weißt, ist der jetzt irgendwie 13 oder ist der jetzt 36, also ist halt auch schwierig.
Ja.
Geil, wir waren mal hier in wie sagt man da? CDZD.net.
Ja, als wir voll gegründet gut. worden sind.
Als du das quasi. Also, hallo, ich habe einen Computer, der ist jetzt im Internet. Da kommt jetzt Radio raus. Ungefähr so muss es gewesen sein.
Ja.
Also ich finde, man kann es, also wenn ich so drüber nachdenke, von beiden Seiten sehen. Und ich finde, dass beide Argumentationen irgendwie Sinn ergeben. Wie gesagt, also Beispiel Klöppelstraße oder sowas. Finde ich jetzt ein bisschen kritisch. Was ich oft schlecht finde, ist, wenn man so, sage ich mal, Stars, so von denen die Biografien liest oder so, die finde ich oft ziemlich einseitig geschrieben von irgendeinem Fan und ein bisschen, also merkst du auch von der Wortwahl und so, ganz, ganz doof.
Sorry, ich muss gerade lachen. Der Artikel des Tages bei der Wikipedia ist heute Microsoft Windows 1.0.
Geil. Da könnte man eigentlich mal diesen Werbespot mit Steve Ballmer verlinken, auf dem er so
total rumspringt.
Oh, nee, da springt nicht? Er nicht rum, sondern der macht das so richtig mal.
Ja, ja.
What do you think? What does it cost? Ja.
Zur Windows 95-Einführung, oder?
Nee, das war Windows, nicht? Das war Windows 1.0.
Windows, also, echt?
Okay. Ja, also schon richtig lange her.
Ich war mal auf Wiktionary oder so. Eins, yeah. Oder irgendeins von denen.
So ein Tochterprojekt.
Dann war auch so Wort des Tages ficken. Hab ich auch gedacht. Super. Ja. Gut, wenn man da eine Suchmaschine drin hat, die das automatisch auswählt. Aber warum auch nicht? Ziemlich gut.
Ja, jetzt ist hier jeder in der Wikipedia am
Wir finden neue Themen jetzt schnell.
Ja, genau. Mal kurz ein bisschen durchklicken, was es gerade Neues gibt.
Ja, ich würde mal sagen, wir haben genug diskutiert.
Ja, also ich denke...
Die Frage ist, wer kann eigentlich bei Wikipedia irgendwas sagen? Wer ist denn da so denn der oberste
Chief? Ja, da gibt's ja, soweit ich das mitbekommen habe, da gibt es mehrere Admins, die das irgendwie so freiwillig machen. Die werden
Wie sind die Admins geworden?
Die werden, glaube ich, gewählt. Also da stehen, glaube ich, demnächst auch mal Wahlen an, so wie ich
das... Echt, das ist so krass? Ja. Es ist nicht der Gründer, der sagt, dass mir gehört das Ding.
Nee. Ja, der Gründer, der hat ja, glaube ich, in der deutschen Wikipedia eh nicht wirklich viel zu melden, oder?
Na gut, du hast doch auch diese Foundation, diese Wikimedia Foundation. Ja. Die wählt ja auch irgendwie Leute da rein und da ist er mit dabei, soweit ich weiß. Aber ansonsten hat die deutsche Wikipedia nochmal einen eigenen Verein.
Genau.
Ja, aber gut, ich meine, im Endeffekt bist du trotzdem von dieser Wikimedia Foundation abhängig.
Ja, finanziell auf jeden Fall halt.
Ja, und halt auch die Server stehen ja sonst wo und die gehören ja nicht der Wikipedia Deutschland e.V., sondern halt jemand anders.
Ja, nee, die Server, also die Domain gehört Wikipedia Deutschland e.V. Die Server stehen, glaube ich, zum Großteil irgendwie
in Niederlanden.
Die sind irgendwo gespendet worden und aber das, ja.
Also die für die Deutschen stehen irgendwo in den Niederlanden.
Ach, okay, das wusste ich jetzt gar nicht
so. Kommt das eigentlich in dieses Bundesarchiv rein? Es gibt da irgendwie so einen
Kulturschatz. Achso, wo man jetzt das ganze Internet einscannt und nochmal abspeichert.
Die kaufen sich jetzt diesen Reader und lassen sich dann vierteljährlich diese SD-Karte zuschicken.
Genau, und die werden dann im Archiv eingesperrt und irgendwie in Metall gegossen, damit man sie in 10.000 Jahren...
Das ist echt, also die speichern echt wahnsinnig viel.
Die wollen das ganze Internet speichern.
Im Schwarzwald ist es irgendein Riesenbunker. Atombomben sicher, wo jedes Buch und alles Mögliche wird da einmal eingeschweißt. Echt coole Sache eigentlich.
Toll.
Hatte man mal im Kalten Krieg erfunden und läuft, glaube ich, immer noch weiter.
Ich meine, da kann man auch Archive irgendwie.
Archive.org. Genau.
Kann man auch mal gucken, wie unsere Webseite irgendwie vor.
Mit der Wayback Machine.
Archive. Ja, ich sollte
da fehlt ein E.
Ja.
Die haben alles gespeichert,
oder? Ja, du kannst es sei denn, man sperrt sie aus. Man kann die Robots auch mit so einem robots.txt eintrag aussperren.
Zum Beispiel wie viel Gigabyte ist das groß? Ist das Gigabyte groß?
Das willst du nicht wissen, weil echt alle möglichen Seiten, das glaubst du nicht, was da alles so drin steckt.
Ja, das dürfte ein bisschen mehr als der Google-Index sein.
So, aber jetzt wird der Server von denen abgeschossen, dann ist das Archive im Arsch. Ja,
du musst dir überlegen, wir sind am 1. April 2001 gab es die erste Sendung und am 5. April haben die schon unsere Webseite gescrollt.
Wow, voll gelb.
Das ist die Seite.
Das ist so sah unsere Seite aus. Radiotux.de.
Voll gut, vor allem mit diesen kleinen Pinguinen.
Ja.
Und guck mal hier, Real Media Stream. Geil, oder?
Das war so das
High-Tech. So war das damals. Wir haben eine OGG, wir haben eine MP3 und wir hatten Real Media.
Ey, du hattest OGG schon damals, das ist so Wahnsinn.
Ja, das ist krass. Wann war das genau?
Nee, warte mal, die erste Sendung. Nee, stimmt, die erste gab es noch nicht. Aber ab der zweiten, glaube ich, war es auf jeden Fall.
Krass.
Mit OGG.
Und wo ist das gespeichert?
Das ist hier in archive.org drin.
Wo befindet sich das örtlich ungefähr?
Was?
Die Server oder wer macht das? Welches Land? Welche Vereinigung? Wer ist das? Archive einfach. Archive. Das ist einfach das Internet selber.
Was weiß ich? Eine Reihe von Freaks, die zu viele Serverkapazitäten haben. Ich weiß auch nicht, weil die hosten ja auch freie Musik.
Ja, und Filme und so.
Also ich weiß auch nicht, wo die das herkriegen.
Und voll gut.
Es ist echt...
Ich liebe so. Das sind genau die so gleiche Projekte wie, gib mir ein bisschen CPU und wir scannen irgendwie außerirdische Signale auf irgendwelche...
Hey, nichts gegen SETI.
Voll gut.
Tja.
Der Ingo stellt aber mal
sein Nass. Also Louis sagt mir gerade, die sitzen in San Francisco, aber ich glaube, das ist einfach so eine allgemeinnützige Organisation, die irgendwie durch Spenden finanziert wird, glaube ich.
Hallo, aber da mache ich 10 Downloads, dann ist doch jeder Server voll. Also, keine Ahnung.
Aber wenn ich mir angucke, diese Planet Pinguin, also wir haben ja oben da so lauter Domains, die es gar nicht mehr... Planet Pinguin war mal irgendwie so eine Reihe von Portalen hier. Planet Pinguin, Apps for Linux. Horlase gibt es davon noch. Linux for Us gibt es nicht mehr. Planet Pinguin nicht mehr. Apps for Linux nicht mehr. Radiotux, gerade mal Horlase und Radiotux haben davon überlebt. Das ist schon irgendwie cool. Dass sich irgendwie. Das Internet ist echt extrem schnelllebig. Sys for Linux. Was es nicht alles gab. Ja, wir sollten wieder mal zu einem richtigen Thema kommen, weil sonst...
Musik vielleicht erstmal noch?
Nee, ich würde erstmal auf Android 1.6 eingehen wollen. Da so, kann so uns...
Wenn ich den Artikel wieder finde, ja, hier. Ich muss hier ein bisschen spicken. Ja, Anfang der Woche wurde über so ein Over-the-Air-Update Android 1.6 ausgeliefert. Das gibt es jetzt schon seit, glaube ich, über einem Monat. So 5-6 Wochen gibt es das jetzt schon als SDK. Und jetzt wurde das auch endlich auf die Telefone ausgeliefert. Konnte man sich dann über UMTS oder WLAN oder was auch immer runterladen und installieren. Und ja, ich habe das jetzt die Woche mal ein bisschen getestet. Das läuft ganz gut. Ja, was gibt es so großartig Neues? Es gibt eine Quick-Search-Box, also sowas, was jetzt die iPhone-User und die Apple-User auch kennen mit ihrem Spotlight, dass man dann auch über die Suchfunktion Programme starten kann und so weiter.
Ja, das ist cool.
Es gibt eine neue Kamera und Camcorder-API, es gibt VPN-Support, es gibt einen Battery-Usage-Indicator, also irgendwie so ein kleines Tool, was einem anzeigt, welches Programm wie viel von dem Akku saugt, was ich ganz sinnvoll finde. Der Android Market hat ein komplettes Update bekommen, sodass man jetzt auch mittlerweile Screenshots in den Beschreibungen der Programme einfügen kann und so weiter. Und ja, ansonsten wurden noch ein paar Technologien wie jetzt Text-to-Speech oder Gesten-API und so weiter mit eingepflegt. Also alles in allem finde ich ein rundes, gelungenes Update. Und also jetzt rein subjektiv gesehen finde ich, dass es auch so ein bisschen, ja, wie sagt man, responsive ist. Ja, die Reaktionszeit finde ich ein bisschen flotter. Also wenn man jetzt irgendwie zwischen Programmen wechselt, dann geht es meiner Meinung nach deutlich fixer.
Das Neue kann man aufspielen auf alle Android-Geräte, die es so gibt, also G1, HTC Magic.
Das wird aufgespielt. Also das Handy
meldet. Das wird aufgespielt. Das klingt beängstigend.
Nee, also so ganz so krass ist es nicht.
Da kommt dein Provider vorbei und sagt dir.
Nee, kommt Google vorbei.
Echt?
Ja.
Macht ja noch mehr Bauchschmerzen.
Ich kann mal ganz kurz erklären, wie das so funktioniert. Also Anfang der Woche habe ich mein Handy angemacht, da hat mein Handy gesagt, hey, Achtung, ich habe hier ein Update, soll ich das runterladen? Ja, nein, später.
Vielleicht.
Ja.
Ja, nein, vielleicht. Hm.
Genau. Ja, nein, vielleicht können wir später noch was zu sagen. ja, genau, da hat man halt im Endeffekt gesagt, ja, ich möchte das Update jetzt runterladen. Das wurde dann über die bestehende Datenverbindung, was auch immer das jetzt war, also bei mir in dem Fall war es UMTS, runtergeladen. Dann hat man das Handy neu gestartet, das hat sich selbst geflasht und tada, hat man ein neues Betriebssystem drauf gehabt. Alles in allem relativ unkompliziert und wenn man das Update nicht haben will, kann man das auch nett installieren. Also ich sehe da drin jetzt nicht so das große Problem.
Okay.
Ich meine, die Apple-User, die flashen ja auch ihre iPhones relativ regelmäßig mit neuer Software und die haben damit ja auch kein Problem. Und wenn das Ganze jetzt irgendwie über eine bestehende Datenverbindung sofort verfügbar ist, ohne jetzt irgendwie iTunes oder so, also ich finde das ganz schick.
Hat definitiv Vorteile.
Ja.
Was passiert, wenn das irgendwie schief geht? Also kann ich das auch von außerhalb wieder drauf flashen?
Ja, klar. Also man kann diese Firmware auch irgendwie auf eine SD-Karte laden und kann dann mit einer Taschenkombination das Ganze wieder neu flashen, wenn man das die Taschen... ich habe die gerade nicht im Kopf, aber man kann die dann halt das Gerät beim Start in so einen Flash-Modus versetzen und kann dann die Firmware neu drüber flashen, wenn irgendwas schief gehen sollte. Das funktioniert auf jeden Fall.
Okay.
Ja.
Gut. So viel zum neuen Android 1.6. Wie geht's weiter mit der Entwicklung? 2.0 also, kommt jetzt als nächstes, oder?
Ja, also die Codenamen sind ja auch ganz lustig. Also das 1.5 hieß jetzt Cupcake, 1.6 heißt jetzt Donut, danach kommt Eclair.
Lecker.
Ja, ja, genau. Also ich glaube, als nächstes steht wahrscheinlich Android 2.0 an. Was dafür geplant ist, habe ich jetzt spontan also nicht im Kopf. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich mich in die API vom 1.6 noch ein bisschen reinfuchs und da mal ein bisschen Text-to-Speech ausprobieren, so was man damit machen kann. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt nichts Aktuelles, was irgendwie über 2.0 bekannt wäre. Also, okay. Ja.
Aber auch da geht die Entwicklung weiter.
Und ja, natürlich.
Wir halten euch auf dem Laufenden, so zu sagen. Okay, das ist ja eine nette Update-Variante. Das wusste ich gar nicht, dass das so funktioniert. Word of Goo?
Da bist du auch schuld, dass ich das am Wochenende...
Ich bin da dran schuld.
Du mit deinem blöden Twitter wieder.
Ja, nee, ein gemeinsamer Bekannter von uns, der Marc Seger, der ist da dran schuld.
Ach so.
Ja, der hat mich...
Dann muss ich den mal demnächst in der Vorlesung zusammenhauen.
Ja, also das schöne Spiel World of Goo gab es eine kurze Zeit.
Gibt es immer noch.
Gibt es immer noch als Donateware. Also man kann dann praktisch das Spiel kaufen und das beginnt, glaube ich, ab einem Cent. Also US-Cent, den man da bezahlen kann und...
was jetzt aber keinen Sinn macht, weil wenn man es über PayPal bezahlt, kommt weniger als kommt nichts an.
Ja genau, da kommt bei den Entwicklern eigentlich nichts an. Also ich würde es auch nicht empfehlen. Also gibt es auch Leute, die dann irgendwie $50 oder so zahlen. Ich habe jetzt gedacht, ich bin mal so fair und zahle mal irgendwie $15. Fand ich okay, war $5 billiger als der Normallistenpreis und ich finde das Spiel eigentlich ziemlich schick und es läuft auch auf so allen Betriebssystemen, die man so irgendwie auf seinem Rechner hat. Also es läuft unter Linux, unter Windows, unter OS X, gibt es in unterschiedlichen Paketvarianten und läuft auch ohne 3D-beschleunigte Grafik, also ist ziemlich schick.
Genau, also mit DEP, mit RPM oder du kannst es auch als Target-Z runterladen und dann, wenn man halt ein System hat, was weder das eine noch das andere hat.
Genau.
Was macht man denn bei diesem Spiel?
Du hast doch auch schon gespielt. Ja, erzähl doch mal du.
Hallo, nein, ich bin der tolle Moderator. Das ist eine richtig super Position hier.
Nee, du bist nur die computergenerierte Moderatorstimme.
Genau. Genau. Deswegen kann ich eigentlich nichts weiter zu zu dieser Sendung beitragen, außer dich auszufragen.
So. Also im Großen und Ganzen ist es ein Puzzlespiel. Man hat da so lustige, schön animierte 2D-Bälle, die man so aneinander pappen soll, um damit irgendwelche entfernten Hindernisse zu erreichen. Also man kann damit dann Brücken bauen oder sich irgendwie einen Turm bauen oder was auch immer. Da gibt es dann unterschiedliche, die man zusammen kombinieren kann. Und ich finde, das ist durchaus schön gemacht und das ist auch irgendwie ein Independent-Studio, die sich da irgendwie zu zweit ohne großen Publisher ihr Geld verdienen. Und ich finde, das ist unterstützenswert.
Gibt's, glaube ich,
das auch.
Gibt's auch fürs
Mac.
iPhone.
Genau, das gibt es auch für Mac.
Ja. Und fürs iPhone gibt es das, glaube ich, auch.
Ja, genau.
Ja, und für die Wii gibt es, glaube ich, auch mittlerweile.
Ja, ist ganz lustig, macht süchtig und man sollte es nicht zu lange spielen.
Also wer das mal ausprobieren will, da gibt es auch die komplette erste Welt gibt es als Demo, so bin ich eigentlich da drauf gekommen.
Ja,
und
ich auch.
Ich habe dann gedacht, so wenn es das jetzt schon günstiger gibt, dann kaufe ich mir das doch mal und ja.
Genauso habe ich es auch gemacht, ich habe die Demo runtergeladen, habe gedacht, okay, gucken wir uns mal an, ob wir dann das wirklich kaufen, weil ich wollte es auch nicht für 1 Cent kaufen, weil das ist ja total Banane.
Macht dann auch keinen Sinn.
Nee, sondern erstmal anspielen und dann habe ich das erste Chapter da komplett durchgespielt und habe gedacht, ja, okay, dann kaufen wir es mal und...
Ist es wieder vergessen worden. Was? Also so war es zumindest bei mir. Ich habe es mal kurz durchgespielt, habe gedacht, wow, das ist ganz cool, das könnte ich mir irgendwann mal kaufen und dann habe ich es irgendwie aus den Augen verloren.
Okay.
Ja.
Jedenfalls im Durchschnitt haben sie schon mal ausgerechnet, haben sie zurzeit 2,03 US-Dollar genommen. Und das haben tatsächlich irgendwie 57.000 Leute runtergeladen.
Okay.
Und ja, du hast ja gesagt, bis $50 hoch ging alles. Okay, das waren so meine News-Themen. Es sei denn, habt ihr noch irgendwas? Wenn nicht, gehen wir über zur Musik. Ja?
Ja. Nein?
Ja, vielleicht. G-Rocks oder G-Rocks 66 oder G-Rocks 66 mit Meine Traumwelt. Ja, dann bis gleich.
Fatto a Skala, Seschi le Sende, Eschi le Sale. Ja, unsere Erde ist groß und kugelrund. Der Himmel ist blau, die Landschaften sind bunt. Doch in meiner Traumwelt ist alles viel besser. Es gibt Spaß und Freude, ich besitze Märchenschlösser. Man kann tun und lassen, was man will. Denn in meinem Traum läuft sowieso alles schrill. Hier kann ich wie ein Vogel durch die Lüfte gleiten. Oder in einem großen Meer auf Delfinen reiten. Hier bin ich ich steinreich und kann mir alles leisten. Und sitze an einem Tisch, an dem einst Götter speisen. Hier gibt es Freude für den Gaumen und auch Sachen für die Augen. Man kann essen, was man will, ohne Fett absaugen. Denn Form und Gestalt kann man leicht verändern. Doch heute steck ich in eines Königs Gewändern. Geld spielt in Träumen keine große Rolle. Hier gehen bedeutungsvolle Wünsche in Erfüllung. Ich weiß, es ist nicht einfach zu verstehen. Doch meine Träume kann mir keiner nehmen. Ein Traum ist etwas, was dir keiner nehmen kann. Der könnte wahr werden, glaub nur fest daran. Hab Selbstvertrauen und das Ziel vor den Augen. Ja, keiner kann dir deine Träume rauben. Ein Traum ist etwas, was dir keiner nehmen kann. Der könnte wahr werden, glaub nur fest daran. Hab Selbstvertrauen und das Ziel vor den Augen. Dein Wunsch kann wahr werden, du musst nur dran glauben. Ein Traum kann wahr werden, hier ist der Beweis. Ich hab mein Glück gefunden, welches Traumfrau heißt. Also gib nicht auf, sondern mach was aus deinem Leben. Lässt du dich schleifen, musst du von Hartz IV leben. Und ich sag dir, dieses Leben ist nicht leicht. Willst du nicht lieber sagen, ich hab etwas erreicht? Pflanz einen Baum und bau ein Haus. Zeuge ein Kind und du hast den Dreh heraus. Waren das nicht einst die großen Ziele? Hatte man das erreicht, fand man Ruhe und Frieden. Wenn du jetzt denkst, das kannst du nicht erreichen, sag ich, guck nach oben, du kannst jedes Ziel ergreifen. Arbeite dich von unten nach oben und man wird dich Stück für Stück beloben. Ich weiß, es ist nicht einfach zu verstehen, doch meine Träume kann mir keiner nehmen. Ein Traum ist etwas, was dir keiner nehmen kann. Er könnte wahr werden, glaub nur fest daran. Hab Selbstvertrauen und das Ziel vor den Augen. Ja, keiner kann dir deine Träume rauben. Ein Traum ist etwas, was dir keiner nehmen kann. Er könnte wahr werden, glaub nur fest daran. Hab Selbstvertrauen und das Ziel vor den Augen. Dein Wunsch kann wahr werden, du musst nur dran glauben.
Yerox 66, meine Traumwelt, freie Musik. Und ja, ihr könnt natürlich freie Musik hier auch einschicken. Wenn ihr sagt, hey, ich habe diesen tollen Titel bei Jamendo oder bei dem Lieblingsportal meiner Wahl, freie Musik, Last.fm, was weiß ich, gefunden, könnt ihr eine E-Mail schreiben an info@radiotux.de und könnt hier mit DJ spielen. Habe ich eigentlich gesagt, von dem die Musik diesmal kam? Ja, ich glaube, ich habe das am Anfang gesagt. Ne? Ja, doch, ich erinnere mich dunkel. Ich habe es mir zumindest aufgeschrieben. Bei mir am Telefon ist jetzt Ansgar. Hallo Ansgar.
Hallo Ingo.
Und wir reden jetzt ein bisschen über NAS, über Network, Network Attached Storage. Ganz langsam. Und zwar, auf der einen Seite hat sich hier der Jens eins gekauft, auf der anderen Seite hast du dir vor kurzem eins gebastelt.
Das ist richtig, jupp.
Vielleicht sagst du uns mal, was hast du dir denn gebastelt? Also wie stelle ich mir das vor? Was braucht man denn da alles dafür?
Ja, also im Wesentlichen ist ja eine NAS eigentlich bloß ein Computer, der darauf ausgelegt ist, möglichst viel Festplattenspeicher im Netzwerk zur Verfügung zu stellen und eventuell noch ein oder andere Sache zusätzlich zu machen, zum Beispiel BitTorrent-Downloads oder ähnliches. Ja, und da baut man sich im Wesentlichen einen Computer zusammen und installiert die Dienste darauf. Also einen Samba, einen FTP, einen Torrent-Client. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Und wenn man dann so wie ich ein bisschen Augenmerk noch auf den Stromverbrauch legt, dann wird's dann eben ganz schnell etwas spezieller.
So, was hast du denn gemacht?
Ja, ich habe mich zum ersten für einen Intel Atom entschieden als Prozessor. In dem Fall also den 330er, also den Dual Core, der also eine TDP von 8 Watt hat. Dann habe ich einen Server Mainboard von MSI dazu gewählt. Also der Prozessor ist natürlich fest drauf verlötet, aber eben von MSI Mainboard, wo ich viermal SATA habe, was für einen Mainboard in der Intel Atom Klasse eher selten ist. Und habe dann vier Green-IT-Platten noch dazu gebaut.
Vier Green-IT-Platten?
Ja, das sind also solche Platten, die im Standby-Verbrauch, also im Standby-Verbrauch von unter einem Watt haben und im Normalbetrieb so um die 20 Watt liegen.
Okay.
Das ist also für eine normale Festplatte schon sehr wenig.
Und wie hast du das jetzt alles zusammengebaut? Hast du das dann irgendwie in so eine Box gesteckt, wie man so das von NAS-Geräten kennt? Oder liegt das alles so offen bei dir jetzt auf dem Schreibtisch rum?
Nee, das liegt nicht offen auf meinem Schreibtisch, sondern es ist so, dass das in den 19-Zoll-Gehäuse gebaut wurde, wo ich eine RAID-Backplane reingebaut habe, sprich, ich kann die Festplatten also per Hotswap wechseln und habe in dem Gerät selber dann jetzt auch nochmal Reserve, um 4 Festplatten nochmal nachzustecken. Sprich, wenn das RAID voll läuft, kaufe ich mir nochmal 4 Festplatten, erweitere das LVM um diese 4 neuen Festplatten und kann dann meinen Speicher vergrößern.
Okay. Ja.
Und nebenbei habe ich dann halt noch so nette Möglichkeiten wie zum Beispiel CryptFS, was ja für ein NAS eher untypisch ist.
Was hat denn der ganze Spaß jetzt so mal Pi mal Daumen gekostet?
Also Pi mal Daumen muss man so ungefähr mit 600 Euro für den Spaß rechnen.
Das ist so, was so ein NAS, wenn man sich selber kauft, auch kostet, oder?
Ja, man darf aber eben den Zeitaufwand für die Installation und Ähnliches nicht vergessen. Also wenn ich mir da jetzt selber hätte noch ein Gehalt zahlen wollen, nur mal so hypothetisch angenommen, wäre ich natürlich wesentlich teurer.
Aber dafür bist du natürlich auch wesentlich flexibler gewesen.
Das ist richtig, ja.
Man wird es auch noch billiger hinkriegen, oder, wenn man es drauf anlegt?
Wenn man es drauf anlegt und zum Beispiel kein 19-Zoll-Gehäuse kauft, dann tut es auch ein Gehäuse für 50 Euro. Wenn man keine RAID-Backplane braucht, dann kann man die auch intern einbauen und spart auch nochmal, ich sag mal so 100 Euro. Also da kann man durchaus noch sparen.
Gut. Was für ein Linux hast du denn da draufgezogen?
Und also ich habe ein bisschen hin und her überlegt. Zum Erst wollte ich mir das OpenFiler installieren. Das ist ein BSD, aber das war mir nicht flexibel genug und deswegen ist es am Ende jetzt ein Debian geworden. Einfach ohne X, ohne alles, nur die Dienste, die ich brauche und so zusammen konfiguriert, wie ich das haben möchte.
Ein Stable?
Jupp, ein Stable, also ein Lenny.
Okay. Und alle Dienste, die du so brauchtest, die gab es auch im Stable-Zweig?
Genau, also für das UPnP habe ich mir einen Sekunde.
Jetzt ist er kurz weg. Lalala, wir machen hier eine Werbepause.
Hier habe ich mir den Torrentflux, den MTDAB installiert. Das ist also so ein iTunes-Server, sage ich jetzt mal.
Da gibt es auf Firefly gibt's auch noch einen, ne?
Das ist derselbe. Der heißt, glaube ich, mittlerweile Firefly. Ich kenne ihn immer noch unter MTDAB.
Ah, okay. Ja, okay. Firefly kenne ich.
Gut.
Die Serie kenne ich auch, die finde ich noch besser als den. Egal. Lalala.
Ansonsten habe ich mir dann noch einen Torrentflux installiert. Der macht meine Downloads für mich und verwaltet die auch ganz gut. Das kann man auch direkt alles per App installieren. Ja, dann noch ein Samba, einen NFS. Was ich dann noch gemacht habe, was vielleicht über das NAS drüber hinausgeht, sind ja die Bereiche, die dann ins LAN gehen und da habe ich noch mit iSCSI eine Menge rumgespielt.
Okay.
Also, für die Leute, die es was sagt, SAN ist dann Serial Attached Storage und man gibt also kein Dateisystem im Netzwerk frei, sondern ganze Festplatten, sprich Block-Devices. Und kann die dann an anderen Rechnern oder virtuellen Maschinen als Festplatte anbinden.
Dann brauchen wir ein schnelles Netz dafür.
Das geht mit einem 100 Mbit-Netzwerk, sagen wir mal, in ansprechender Geschwindigkeit, ist schneller als zum Beispiel ein Samba, hat natürlich den Nachteil, dass man nicht von mehreren Stellen aus parallel darauf zugreifen kann.
Klar, weil man ja bei Samba ziemlich großen Overhead hat.
Genau.
Da dieses ganze Locking und so, was sie da alles betreiben müssen, ist ja furchtbar eigentlich. Da könnten wir jetzt wieder auf Microsoft bashen, aber Microsoft war nicht die Einzigen, die es verbockt haben. Und wie würdest du jetzt sagen, Skala 1 bis 10, tolles Teil, was du dir da zusammengebastelt hast. Gibt es noch irgendwas, was du weiter ausprobieren willst?
Sagen wir es mal so, die Alltagstauglichkeit muss ich jetzt noch beweisen. Also ich sag mal, für jeden, der die Zeit hat, so ein Ding zusammenzubasteln und für jeden, der auch, das nötige technische Verständnis hat, was jetzt allerdings nicht so hoch ist, denke ich, kann man ruhig 9 Punkte geben. Es ist natürlich keine Profilösung, muss man auch dazu sagen. Also wenn ich da eine fertige 19-Zoll-Technik von irgendeinem Hersteller kaufe, dann ist das natürlich besser, liegt aber in dem Leistungsniveau im, vierstelligen Bereich.
Okay, aber das ist dann schon eher ein SAN als ein NAS.
Ja, wobei halt das heutzutage eher immer Mischgeschichten
ja. sind. Na gut, aber wenn ich mir jetzt so dem Bereich 600 Euro angucke, da kriege ich im Consumer-Bereich gerade mal ein relativ gutes NAS. Aber da genau. kriege ich noch keinen, da kriege ich noch lange keinen SAN. Wenn die dann Eisgase haben, ist es schon richtig heftig. Das ist schon richtig gut.
Ja, vor allem dafür muss man dann auch sehr lange suchen.
Ja.
Und was eben die wenigsten NAS in dem Bereich haben, ist halt eine Verschlüsselung der Festplatten.
Das ist richtig, ja.
Und das war mir zum Beispiel persönlich sehr wichtig, was dazu geführt hat, dass eigentlich die ganzen fertigen NAS-Systeme von vornherein ausgeschieden sind.
Okay. Gab es noch einen anderen Grund, warum du gesagt hast, du bastelst dir mal lieber eins selber?
Naja, gut, ich bin ein ziemlich technikaffiner Mensch und von dem her war natürlich auch das Interesse dahinter, wie es denn im Detail funktioniert, natürlich auch dementsprechend groß und man wollte sich da mehr oder weniger auch ein bisschen selbst beweisen, dass man sowas eben auch bauen kann.
Gut, dann kannst du es jetzt in großen Stückzahlen für alle unsere Hörer fertigen.
Ich sag mal so, ja, auch im Zuge meiner zukünftigen Selbstständigkeit kann man die Kontrollfolder an mich wenden.
Okay, gut, dann gebe ich mal deine Adresse raus, dann können die sich mal alle bei dir melden. Okay, ja, vielen Dank, Ansgar.
Ja, gerne, kein Problem.
Und ich denke mal, wir hören uns bald wieder, dann für dein nächstes Projekt.
Genau, alles klar, bis
dann. Das war Ansgar, der uns erklärt hat, wie man ein NAS denn selber bauen kann. Und gleich kommen wir zu Jens, der hat sich nämlich langweiligerweise eins gekauft, das aber auch tolle Features hat. Da reden wir gleich drüber. Jetzt kommt aber erstmal noch ganz kurz Musik, und zwar NYX mit Relax Electro 2009.
Relax. Electro 2009. Freie Musik. Und ich hoffe mal, jetzt klappt wieder alles. Wenn ich den Jens auch einschalte, bist du... Mhm. Naja. Bist immer noch ein bisschen zu laut, oder?
Ich?
Ja. Naja, gut. Lassen wir das. Willkommen zurück. Nee, ich glaube, ich muss dich ein Stück... Warte mal, so klingt's besser. Sag mal sowas.
Hallo?
Ja.
Ja, ja.
Das ist auch besser, oder?
Ja, ist nicht ganz so.
Gebe ich immer nicht so viel Power drauf auf dich hier.
Schmatzen.
Genau. Kommen wir zurück aus unserer Windows 7 Release Party hier. Nochmal zum NAS-Thema. Und zwar hat sich der Jens auch ein NAS gekauft. Ich habe schon gesagt, langweiligerweise ein Fertig-NAS. Aber es hat viele, viele Features. Und ich war auch beeindruckt von dem Ding. Du kannst mir vielleicht kurz sagen, was du dir für eins gekauft hast und warum und wieso und ob du es cool findest oder nicht.
Also der Grund, warum ich mir NAS gekauft habe, ist eigentlich Ingo. Nein, also Ingo ist ein indirekter Grund. Und zwar, mir geht jetzt in letzter Zeit immer der Speicherplatz aus, gerade wegen den ganz großen Videofiles und sowas.
Genau, und da bin ich schuld.
Und da dachte ich eher an so ein RAID, ein klassisches RAID-Festplatte jetzt, ja, also so ein externes Fertigding, wo man ein paar Terabyte drin hat und die sind halt auch irgendwie hardwaremäßig gesaved. Und dann hast du aber dir dein NAS gekauft und dachte ich, ach was, das ist ja ein geiles Teil, und habe halt mal so die Preise verglichen und dann zahlt man so ein Lazy Raid oder so, keine Ahnung, auch 400-500 Euro, und für das NAS habe ich jetzt auch, also kostet hier, warte, also ich habe auf jeden Fall dann knapp 700 Euro gezahlt mit 2 Terabyte schon da drin, also die sind ja auch nochmal 80 Euro wert, die Platte.
Wie heißt es denn? Wo kommt es denn
das her? Das heißt QNAP, wenn man das richtig ausspricht. Und ich habe mich dann entschieden für die Version TS419P. Das ist also ein NAS mit 4 Festplatten, Steckplätzen, und man kann sowohl 2,5 als auch 3,5 Zoll Festplatten reinstecken. Ich habe am Anfang mal verglichen, es gibt da noch eine höhere Version, die hat noch ein bisschen einen größeren Prozessor drin und so. Und dann war für mich so preis-leistungsmäßig eigentlich das die bessere Wahl. Also es ist eher das kleinere von denen, die da noch jetzt bei QNAP zumindest als Auswahl standen. Hat auch keinen Wake und LAN, habe ich gedacht. Also entweder lasse ich es an oder ich mache es dann halt zeitgesteuert und kann es halt nicht Wake und LAN machen. Von daher waren da die Unterschiede relativ klein, sage ich mal. Und habe mich dann für die günstigere Variante entschieden. Ja, auch ein Hörer hat ja noch eine lange E-Mail mir mal auf meinen Aufruf geschrieben über seinen QNAP und war da sehr zufrieden mit. Und das war bestimmt auch noch eine kleine Beeinflussung in die Richtung. Und ich bin bisher sehr zufrieden. Also ich habe zwar am Anfang die Installation ein bisschen verkackt, weil zwar auch, ich habe es irgendwie angemacht und ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie ging dann gar nichts mehr und dann habe ich es nochmal neu quasi installiert oder geflasht oder wie auch immer man das nennt, ja. Und habe das über so ein Festplattenprogramm gemacht und nicht direkt quasi über einen Browser, und das war irgendwie der Fehler und das hat dann nicht so richtig funktioniert, und dann habe ich gleich mal so QNAP Support über Skype, konnte man da so nach bitte nur in Englisch oder Chinesisch chatten, habe ich dann irgendjemand kontaktiert und da kam dann auch was zurück. Und bevor ich dann die Hilfe aber gebraucht habe, kam ich drauf, dass es irgendwie nur, also besser nicht über die Desktop-Version installiert werden sollte. Also zumindest irgendwie diese eine Version, vielleicht hatte ich da auch nicht die neueste, das hat irgendwie halt nicht ganz geklappt. Jetzt läuft es seitdem her ohne Probleme, momentan im Spiegel-Rate, also relativ platzverschwendend. Ich werde aber dann gegebenenfalls einfach aufstocken. Das kann man da auch on the fly machen. Ja, und jetzt dürft ihr mir Fragen stellen, wenn ihr was wissen wollt.
Tja. Ja, du könntest mal kurz vielleicht noch sagen, ja, wie schnell das Ding ist, wie viel Netzwerkkarten das Teil drin hat oder Ausgänge und welche Funktionen du da am meisten benutzt.
Also für mich war es entscheidend, dann auch jetzt bei einem NAS, also die Entscheidung zum NAS, ich finde es schon cool, dass man das übers Netzwerk zugreifen kann und dass ich möglicherweise auch noch einen kleinen Web-Test-Server drauf habe. Also die Sachen, die wollte ich halt nutzen und deswegen brauche ich aber jetzt auch nicht den größten Prozessor drin. Der hat jetzt einen Marvel 1,2 Gigahertz, ist glaube ich für so ein NAS aber auch schon gar nicht schlecht, was ich da so mal verglichen habe mit anderen. Also der hat eigentlich schon ganz gut Speed, was auch für mich nicht schlecht ist, wenn ich so Videodateien rüber schreibe, dass die halt damit es einfach gut funktioniert und flüssig und man auch vielleicht zwei, drei Sachen nebenher verteilen kann.
Ja, dann also hat wenn man nicht gerade irgendwie großartig mit SSH-Sessions oder irgendwelche anderen Verschlüsselungen auf dem Ding rumrattert, dann reicht das, denke ich mal, auch größtenteils aus, obwohl die neuen NAS-Geräte alle mit einem x86-Prozessor so schon Intel irgendwas, entweder Atom oder sogar richtige Core 2 Duo und so, wo ich dann auch denke, Stromverbrauch und so, naja.
Ja, das wäre also bei dem einen eins drüber, ich glaube 429 oder wie das heißt, da ist auch was größer, ich glaube ein Atom ist da auch drin. Auf jeden Fall hat es 512 MB RAM, reicht eigentlich irgendwie auch aus und 2 Gigabit LAN-Ports, dann 3 USB, glaube ich, für externe Festplatten oder Drucker, also Print-Sharing und sowas ist auch möglich. Und hat auch noch eSATA, ein oder zwei, weiß ich gerade gar nicht genau. Ja, das mal so von den Hard Facts.
USB, oder?
Drei habe ich.
Man kann eine Platte anschließen und dann kann man die auch noch mit benutzen. Ja.
Und vom Speed her hat es mich bisher nicht blockiert. Also ich kann... ich habe schon ordentlich was draufgeballert, so irgendwelche 200 Gigabyte mal ein Stück rüber kopiert und es ging echt flott. Und Prozessor war auch nie ganz ausgelastet, also da sieht man auch, da ist dann auch noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Sonst die Administrationsoberfläche finde ich eigentlich auch cool, so zum Verwalten jetzt auch für mich jetzt als nicht Linux-Junkie und ich will das immer schön, wie sage ich immer, klicken und gucken. Und die ist echt übersichtlich, kann man schnell verstehen und alle Sachen einrichten. Ja, ich glaube, den Sven hat noch Stromverbrauch und sowas interessiert.
Genau, also hast du da mal wirklich gemessen, was das Teil aus der Steckdose zieht? Oder kannst du da auch nur Herstellerangaben?
Also gemessen habe ich es nicht. Nee. Okay. Könnte ich im Auftrag von dir machen, wenn du
das... Also ich habe so ein Messgerät, ich kann dir das gerne mal ausleihen, du kannst schon mal das Ding ranhängen, weil das ist immer so bei so Geräten eins der Dinge, die mich am meisten interessiert, ist eigentlich der Stromverbrauch, weil ich möchte mir einfach keine Sorgen um meine Stromrechnung machen, wenn ich das Teil jetzt einfach mal die ganze Zeit laufen lasse.
Ja, also ich habe bei mir momentan auch eine Zeitschaltung noch drin, dass es irgendwie so zu ganz unmenschlichen Arbeitszeiten irgendwie nachts ist es ein paar Stunden aus.
Okay.
Und da muss ich, also ich hab's, ich Fernzugriff ist jetzt eher, brauche ich jetzt wahrscheinlich eher selten und deswegen ist es da aus auf jeden Fall. Spart schon mal, sonst hat es noch so einen Sleep-Mode, Standby von den Festplatten auch nochmal. Also die geben jetzt hier an 11 Watt, brauchst du im Sleep-Mode und im Betrieb 26, was jetzt auch eigentlich eher weniger ist, aber also vor allem jetzt diese kleinere Version war auch für mich ausschlaggebend, die hat auch ein bisschen weniger Stromverbrauch als der nächstgrößere, verständlicherweise, mit ein bisschen mehr Power. Und habe ich auch gedacht, dann kann ich lieber den mal anlassen und muss mich da nicht so drum scheren. Von daher, ja, ich meine, Ingo kann ja vielleicht nochmal so ein paar Sachen, die ihm jetzt so als Netzwerkadministrator irgendwie gut gefallen haben, sagen.
Ja, also ich fand natürlich cool, dass das Ding iSCSI-Support hat, was meiner zum Beispiel nicht hat. Also ich habe ja ein ReadyNAS. Haben wir jetzt nicht ausprobiert, weil du hast ja nur Macs da und da müsste man extra Software und so installieren. Aber das ist natürlich nett. Hat zwei Ethernet-Ports, also der kann auch darüber Sharing, also die beiden zusammenfassen und dann nochmal fast zweimal Gigabit Ethernet, also da kommt dann richtig viel dabei raus und cool fand ich auch noch, dass man relativ einfach zusätzliche Software darauf installieren konnte, also man konnte mit SSH draufgehen, du konntest zwar auch über die Web-Oberfläche schon bestimmte Programme, die sie vorgefertigt haben, irgendwie runterladen und drauf packen, so zum Beispiel WordPress oder sowas. Also da liefen Apache und man konnte PHP und PHP MyAdmin konnte man drauf tun und MySQL-Server starten und halt einen Blog drauf tun und sowas. Das ging größtenteils über die Web-Oberfläche, aber man hatte auch die Möglichkeit, mit SSH drauf zuzugreifen. Und dann kann man natürlich noch mehr machen. Da gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, also die haben ein eigenes Paketverwaltungstool, QNAP, PKG oder sowas, aber die können auch die Sachen benutzen, die zum Beispiel OpenWRT benutzt. Ich habe jetzt vergessen, wie die genau heißen.
OPKG.
Genau, und dann konnte man auch die Pakete nehmen und da sind ja größtenteils schon viele gebaut, muss man halt nur ein bisschen auf die Architektur drauf aufpassen. Und kann sich auch die runterladen und die installieren und dann ist es total richtig flexibel. Und das fand ich halt cool. Oder IPKG. IPKG?
Früher hieß es IPKG, heute heißt es OPKG. Also wer sich ein bisschen für OpenWRT interessiert, der kann dann irgendwie auch mal so Schleichwerbung die Videos vom Linux Day angucken. Da gab es unter anderem auch einen Vortrag.
Ich glaube, jedes Mal, wenn du hier bist, erwähnen wir irgendwie Linux Day. Der muss toll gewesen sein.
Der war super.
Okay, können wir gleich nochmal verlinken dann. Yeah. Ja, ich glaube, es waren IPKG noch die alten, aber weiß ich jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall konntest du halt damit, das schließt ja eine große Software-Vielfalt und da kann man dann echt alles mitmachen. Musste man zwar extra erst noch so ein Tool installieren, dass der damit auch umgehen kann, aber da kann man dann halt auch schnell mal ein OpenVPN installieren oder sowas. Gut, da hat jetzt noch das Kernel-Modul gefehlt, um die Ton-Devices aufzubauen. Da scheitert man dann halt ein bisschen, also klar, aber das Teil ist halt echt extrem flexibel und man kann dann auch viel damit machen. Wenn man sich halt ein Fertigteil kauft, ist das durchaus auch von meiner Seite eine Empfehlung wert. Also die Oberfläche sah schick aus und dass man halt gleich mit SSH draufkommt und verschiedene Sachen machen und so. Toll, nett.
Ja. Also ich denke auch gerade ja für Nutzer, die jetzt da sich nicht allzu tief in die Installation und so reinbegeben wollen, ist es echt soweit mal empfehlenswert.
Ja, was mich noch stark interessieren wird, also ich bin ein extrem lärmempfindlicher Mensch. Wie laut sind denn die Dinger? Also,
ja. Also man hört es ein bisschen knattern wie eine externe Festplatte. Okay. Also bei mir steht es jetzt relativ nah am Arbeitsplatz, am Boden unten. Und man hat immer so das Gefühl, man hat eine normale externe Festplatte dran. Also
ja. Jetzt sind die Platten dann irgendwie gedämmt oder also, weil, also ich musste jetzt, als ich mir mein Desktop-PC zusammengebaut habe, habe ich dann wirklich die Festplatten genommen, in ein wassergekühltes Gehäuse, was gedämmt ist, reingepackt, damit ich die nicht mehr hören muss. Also, und ich denke, 4 Platten in so einem Teil drin, okay, diese, was hast du gesagt? Ah nee, das war vorhin der Ansgar mit den Western Digital Green Platten. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, so 4 Fischplatten machen schon ganz schön Lärm.
Ja, also meins ist relativ laut. Okay. Deswegen habe ich es immer im anderen Zimmer stehen. Kann ich jetzt nochmal sagen.
Also, ich habe es jetzt am Arbeitsplatz, nicht im Wohnzimmer oder so. Das heißt, im Büro, da ist es sowieso dann immer mal lauter. Und ich höre es jetzt nicht wirklich. Wie gesagt, es knattert. Also, es ist ja nicht man kennt ja diese Schreibprozesse, wenn die so ein bisschen, es knackt dann wie so ein bisschen. Es ist aber nicht weiter störend und man hört halt die, wenn man jetzt nichts dran rumkopiert oder so, keine Datenübertragung stattfinden, dann ist es echt leise.
Okay. Also es war leiser als meins. Und meins hört man relativ laut, also da läuft der Lüfter richtig hart. Bei dem ist es mir jetzt nicht so aufgefallen, so negativ.
Also Lüfter habe ich auch noch gar nicht wahrgenommen bisher, aber habe jetzt auch noch nicht drauf geachtet, richtig.
Im Chat tauchte die Frage auf, ob jemand Erfahrung hat mit einem NAS als digitalen TV-Recorder. Da ist halt die Frage, wie du denn das Signal, das digitale TV-Signal da erstmal reinkriegen willst. Aber ich denke mal, hier von uns hat keiner damit Erfahrung. Aber nee. Vielleicht hat ja irgendjemand von den Zuhörern da Erfahrung und kann die gerne mal als E-Mail zusammenfassen oder halt als Kommentare unter diesen, ja, in den Blog und blog.radetux.de mal schreiben. Also ich, da müsste, bei so einem Selbstbau-NAS kann ich es mir vielleicht vorstellen, da müsstest du ja irgendwie eine Satellitenkarte oder eine TV-Karte, eine digitale irgendwie reinstecken und das dann abgreifen, USB oder?
Vielleicht.
Ja, aber bei den meisten NAS-Systemen kannst du gerade mal eine Festplatte anschließen. Für alles andere sind ja gar nicht die Kernel-Module da.
ja, gibt es da irgendwie auch so Alternativfirmware? Also könnte man da jetzt irgendwie auch noch OpenWRT oder so drauf spielen und dann einfach sein eigenes Ding damit machen?
Also bei dem von Jens, ja. Klar, du musst halt nur gucken, dass es mit der Architektur passt. Ich
ja,
schätze mal.
Das dürfte ja das kleinere Problem sein. Ich denke mal, das klar. ist ein ARM-Prozessor, oder?
Ja, bei dem schon. Meins weiß ich jetzt gar nicht, was das für eine Architektur ist. Das ist auch so ein ganz komischer Network-Prozessor. Ich glaube, der ist Spark oder so. Also, ja, stimmt. Ich glaube, meiner ist ein Spark. Ja, ich kann ich mir schon vorstellen, dass das geht, klar. So wie man auf einen WRT-Router auch was drauf flasht, gibt es auch alternativ Firmware. Ich glaube, wir haben letztes Mal auch schon geguckt gehabt irgendwo und hatten, wenn man mal in einer der letzten Sendungen guckt, hatten wir auch, glaube ich, einen Link, wo man alternativ Firmware findet.
Ja.
Ja. Okay. Ja, dann schließen wir dieses NAS-Thema, denke ich mal, auch ab. Und ich habe vielleicht noch eine Idee, oder ich habe letzte Woche mal, da ich ein, hier der Jens hat ja gesagt, er codiert so viele Videos für mich. Und ich bin ja so ein Open-Source-Freak und deswegen musste ich das, was er als H264 kodiert hat, natürlich auch nochmal irgendwie nach Theora bringen. H264, ja, immer dieses blödes patentiertes Zeug.
Sieht aber gut aus.
Ja, und? Demnächst musst du einen Haufen Asche dafür hinlegen.
Ich doch nicht.
Na, du vielleicht nicht, aber das Programm, mit dem du es encodierst, wird noch teurer oder so.
Gehört halt Apple schon.
Ja, aber das, mit dem du es encodiert hast, gehört nicht Apple.
Ich glaub schon.
Was? Echt? Naja, egal. Und ich habe halt gedacht, ja, FFmpeg kann ja irgendwie alles und FFmpeg zigtausend Optionen und ewig rumgespielt, dass er mir das irgendwie nach Octeora mit OcVorbis irgendwie kodiert und hat er zwar auch gemacht, aber hinterher konntest du der VLC nicht abspielen. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Der M-Player konnte es irgendwie abspielen. Und ich habe gedacht, bescheuert, du hast doch die ganzen Optionen, war doch einigermaßen richtig und war dann ein bisschen verzweifelt und auf dem Weg, ich wollte es unbedingt haben, weil ich es dann halt in Firefox 3.5 einbinden wollte, der sollte es halt auch gleich abspielen mit HTML5 Video Tag und sowas und bin da auf ein kleines Programmchen gestoßen, FFmpeg to Theora und da gibt man einfach die Datei an, die man haben möchte, gibt noch ein paar Parameter an und zack, der rechnet es raus und hinterher kann man es mit VLC und mit allem anderen angucken und es spielt auch richtig schön prima im Firefox ab, wenn man noch den im Apache sollte man natürlich auch aufpassen, dass man setzt, dass er kennt mittlerweile. Das war bei mir auch noch so ein Problem. Er wusste halt nicht, dass er den MIME-Type mitsenden soll und dann ging es auch nicht auf Anhieb, aber nach dieser kleinen Einstellung konnte man dann auf der Webseite sowohl für, ich habe dann natürlich auch den H264 eingebunden, damit die Leute, die Safari haben, das auch angucken können und jetzt stehen halt beide drin und jemand wird damit, das ist ein bisschen blöd, ne? Man muss es immer eigentlich in zwei Versionen vorhalten. Für die Leute, die den Firefox haben, die kein H264 können und für die Leute, die den Safari haben, die kein Octeora kennen, müsste man halt immer beide Versionen kodieren, damit die es dann richtig schön abspielen. Das ist ein bisschen anstrengend.
Ja,
aber
wird sich ja irgendwann vielleicht auch noch ändern, wenn dann die HTML5...
Nee, in der HTML5-Spezifikation wird kein Codec vorgeschrieben. Es stand ja früher drin... Dass,
aber der soll nachgereicht werden, wenn es geklärt ist.
Ich glaube nicht, dass die sich da treffen ja Apple und Google und
Apple
Firefox
sagt, sie warten,
alle aufeinander.
Dass die Qualität da halt noch nicht stimmt. Also entweder wird die Qualität
die wird ja von Mal
besser,
zu Mal besser.
Genau, und oder irgendwann laufen mal die Lizenzen oder was auch immer aus.
Naja, erstmal läuft ja das aus, dass man für H264 bezahlen muss und Apple ist ja einer der größten Nutznießer davon, weil Apple das Format ja mitentwickelt hat.
Ja.
Und da haben wir auch irgendwo in den alten Kommentaren nochmal einen Link drin, wo die ganzen für H264 alle die Lizenzen da halten, aufgeführt sind. Und ich glaube, nächstes, übernächstes Jahr irgend sowas muss man dann fürs Encodieren dafür Geld bezahlen. Da hat man dann so einen Standard geschaffen und dann kommt man mit der Keule vorbei. Und deswegen Octeora benutzen, wird immer besser, kommt schon fast an H264 ran und weiter mit der Verbreitung und so. Und der Firefox kann es problemlos dann abspielen. Ja, also das ist quasi mein Pick hier diese Woche, dass wir mal eine Sprache aus anderen Podcasts übernehmen. FFmpeg 2 Teora, es gibt sicher auch tolle GUIs oder so, die das anders machen. Wenn man nicht mit FFmpeg und so sich auf die rüberhauen will, gibt es da auch tolle viele GUIs. Übrigens, aber ich habe jetzt dieses kleine Programmchen benutzt. Command und Sign Tool.
Für Mac kann ich da MPEG Stream Clip empfehlen, der auch so ein Alles-in-Alles-Codierer ist und oft schneller zum Beispiel als Apples Kompressor oder so. Also da für die Seite.
Die benutzen intern sicher auch nichts anderes als FFmpeg, oder?
Ja, ich glaube auch.
Ich hoffe, sie verletzen nicht die GPL und geben dir den Code und die GPL mit dabei.
Haben die da nicht ihr QuickTime-Gedöns alles unten drunter? Oder sehe ich da irgendwie was falsch? Ich
weiß ja, nicht. Apple, ja, aber
bei Apple, ja. Nee, Apple. Bei diesem MPEG Stream Clip.
Ach,
ja.
So,
er hat
ja
jetzt ein
cloud-freies Tool, ein kleines, okay, für Leute, die halt auf Mac OS X irgendwie was machen.
Weil wir haben nämlich letztens auch ein Interview gemacht mit den FFmpeg-Entwicklern und die gehen jetzt mittlerweile gegen so Leute vor, die um FFmpeg einfach eine GUI bauen und das sich dann nicht an die GPL halten. Gibt es wohl relativ viele. Und da kann man auch mal in den Interviews bei uns noch nachhören, wer sich für GPL-Violations in die Richtung bei FFmpeg interessiert. Okay, so, sollen wir jetzt noch das Fass Wave aufmachen, oder?
Wir hatten es letztes Mal schon geplant. Ich glaube, noch weiter rauszögern will ich es auch nicht unbedingt. Sonst wird es, glaube ich, nichts mehr.
Ja, dann sag mal, ich wollte ja auch noch schnell klar machen, dass ich vielleicht auch noch mal mit Wave hier drüber gucke, aber irgendwie hat es nicht mehr ganz geklappt. Also da bist du jetzt der Einzige, der hier rumwaved.
Ja, schade.
Warte, vielleicht gibt es ja noch einen, der Wave, der steht gerade vor der
Tür. Frag mal an Chris.
Ach ey. Ich glaube nicht, dass der Chris waved. Der ist.
Gut, dann machen wir so weiter. Leider.
Tja. Nee, wir haben auch
keinen Waver.
Nee, naja. Wir haben auch keine Inwaits über. Und selbst wenn du dich gerade einladen lässt, also ich habe mich letztes Wochenende einladen lassen und das ist immer noch nicht da.
Die müssen noch Briefmarken schlecken.
Ja, die Witze gibt es ja überall. Also es ist tatsächlich wahr. Es kommt nicht. Also selbst wenn du Inwaits kriegst, die kommen nicht an bei dir.
Tja, da war ich wohl noch
gut. Ja, da warst du noch irgendwie zur richtigen Zeit. Aber jetzt erzähl uns nochmal, was ist das toll, Wave? Braucht man das irgendwann? Oder?
Ja, ich bin da momentan ein bisschen gespaltener Meinung. Also ich finde es von der Idee her super. Also Wave, um das mal kurz zu erklären, also der Name, der kommt auch wieder aus der bekannten Serie Firefly.
Genau, die hatten wir heute ja.
Die hat man schon mal irgendwie in Zwischengesprächen und irgendwie zwischendurch auch mal erwähnt.
Letztes Mal auch, oder? Nee, da hatten wir dann nur über Science Fiction und so. Da müssen wir, also alle, die noch nicht Firefly geguckt haben, guckt auf Firefly.
Ja, genau. Also eine Wave, um das mal in einem Satz zu erklären, ist ein Dokument, an dem man kollaborativ in Echtzeit miteinander rumeditieren kann, um das mal grob zu umreißen. Also ja, es ist ein System, bei dem man gleichzeitig beliebig viele Leute drauf rumeditieren können, antworten können. Man kann Änderungen nachvollziehen, man kann Widgets einbinden, man kann Videos einbinden, man kann Bilder einbinden und so weiter und so fort. Und das Ganze basiert intern auf dem Jabber- bzw. XMPP-Protokoll, über das Ganze kommuniziert wird. Und dafür gibt es momentan eine Web-Oberfläche von Google. Gespaltener Meinung deswegen, weil zum einen konnte ich den wirklichen Nutzen noch nicht wirklich auskosten, da ich in meinem Bekanntenkreis so einer der wenigen bin, der so einen Wave-Account hat, und zum anderen, weil diese Web-Oberfläche momentan noch relativ, so ein bisschen buggy ist. Also da kommt dann ab und zu mal der Dr. Wave und sagt, ja, du musst jetzt neu laden, weil die Wave sonst explodiert, und dann gibt's da noch so Probleme, dass dann zum Beispiel irgendwie die Wave so den Browser einfrieren lässt, Also ja, oder dass der halt kurze Zeit mal irgendwie so eine komplette CPU auffrisst und sich dann irgendwann wieder beruhigt. Und ja, vom Prinzip her oder von den Möglichkeiten, die das Ganze bieten würde, glaube ich, ist da momentan nur ein kleiner Prozentsatz realisiert von dem, was da eigentlich wirklich gehen würde. Ja, das war so weit von meiner Seite aus. Ihr könnt gern Fragen stellen oder euch das auch mal angucken, wenn ihr wollt.
Ich wollte ja schon reintesten, aber es hat sich ja, wie du gesagt hast, schon verzögert mit diesen Einladungen. Ich finde ja so coole Groupware-Geschichten irgendwie schon gut und würde das ganz gerne mal testen, aber wahrscheinlich wird es erst spannend werden, wenn man es auch mit einigen machen kann und nicht nur da so auf so einer einsamen Insel sich bewegt.
Ja, das denke ich allerdings auch. Und vor allem, also was wir hier jetzt sehen, gut, das sieht jetzt, sehen jetzt die Hörer wahrscheinlich nicht, sind so diese, das Touchpad ist ausgeschaltet, sind so diese Widgets, die man da so einfügen kann. Also es gibt einmal dieses Ja-Nein-Vielleicht-Widget, wo man irgendwelche
Achso, jetzt schließt sich der Kreis.
Ja, jetzt schließt sich der Kreis. Wo man dann irgendwie Umfragen machen kann. Dann gibt es ein Map-Widget, wo man so kollaborativ auf so einer Karte rumeditieren kann. Ich glaube, da kommen später auch noch andere Sachen. Jetzt hat der Jens da meine Testwave in den Spam-Ordner verschoben.
Sorry. Ich bin diese komischen Navigationsbobbel nicht gewohnt.
Ja, ja, das geht schon klar. Ja, man kann Rich-Text editieren, man kann da irgendwie ein YouTube-Video posten und er fragt einen dann, ob man das nicht lieber als Video, andersrum, man kann YouTube-Link posten und er fragt einem, ob man das dann nicht lieber als Video einbinden kann, möchte. Und ja, es sieht schick aus, die Oberfläche momentan, aber es hakt an manchen Stellen und ja, wie gesagt, also ich habe irgendwie 3 Leute in meiner Kontaktliste, das ist noch ausbaufähig.
Du kannst ja mal sagen, wie du heißt, dann hast du vielleicht gleich
ein paar. Ich heiße Fly-D mit 2 I hinten.
Okay.
Ja.
Der andere war schon vergeben, oder wie?
Ja.
Echt jetzt?
Ja, richtig. Also irgendwie.
So ein Ärger aber auch.
Verdammt.
Braucht man einen extra Account oder gibt es ja der Google-Account?
Das hängt sich dann an den Google-Account ran.
Ja.
Also, ich habe da so einen Dummy-Google-Account, den ich irgendwie für, keine Ahnung, für was benutze ich denn eigentlich?
Für so.
Ah, genau, für Google, für Diskussionen in Google Groups bei irgendwelchen Open-Source-Projekten oder so. Bug-Reports in Google Code, dafür benutze ich den eigentlich. Und ja, habe ich gedacht, ich probiere das Ganze jetzt mal aus, damit ich irgendwie hier irgendwas zu erzählen habe. Und ja, das hängt es halt an dem Google-Account. Aber da das Ganze so offen in der Spezifikation von Google freigegeben wird, wird es da wahrscheinlich später auch freie Alternativen geben. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich lustig bin, so wie ich jetzt momentan meinen eigenen Java-Server betreibe, könnte ich dann genauso einen Wave-Server betreiben. Und ja,
das ist eigentlich eine coole Sache,
da braucht man im Endeffekt keinen Google-Account dafür, sondern man könnte es auch zum Beispiel, wo ich es extrem interessant fände, wäre firmenintern, wenn ich jetzt überlege, so die Sachen, die ich jetzt momentan mit meinen Kollegen im Instant-Messaging abkläre und dann irgendwie so eine History für alles, was je gesprochen wurde und so
habe. Deine Firma ist ziemlich weit, muss man sagen, mit Instant, wenn die das schon
sind. Ja, wir sind eine relativ junge Firma. Aber mir wäre dann teilweise doch statt Instant Messaging E-Mail lieber, wo ich dann zumindest die Gespräche vernünftig nachvollziehen kann. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass wir so firmeninternen Wave-Server hätten, der das Ganze dann so die ganzen, jedes Thema, was man anspricht, ist eine eigene Wave und man kann da drin rumeditieren und so Änderungen nachvollziehen. Also was ich dir jetzt so auch mal zeigen kann, man kann hier auf den Playback-Button drücken und kann dann hier so schrittweise durchskippen, wer wann was hinzugefügt hat, wenn es denn funktionieren würde. Ah, jetzt geht's so langsam. Und man kann da halt im Endeffekt schrittweise sehen, wer hat was hinzugefügt, wann. So können dann auch so Sachen wie, jemand hat in dem Wiki kurz ein paar Minuten vorher irgendwie schnell was geändert und dann behauptet, das war schon da. Okay, beim Wiki kann man das teilweise auch nachvollziehen, aber ja.
Ja, cool. Und das läuft dann auf meinem NAS-Server, dann ist das doch eine feine Sache.
Ich bezweifle, also die, soweit technisch gesehen, bauen die auf dem Open-Source Java-Server, der da heißt OpenFire auf.
Ja, OpenFire mit I, mit, nee, was, 2i oder 2r, oder?
Nee, ganz normal OpenFire.
Echt?
Ja, soweit ich weiß. Also, dieser Messaging-Dienst.
Auch mit so Plugins und
ja,
so.
Ja, genau, ne? Dieser Messaging-Dienst an der HDM hier, der wird auch damit betrieben. Und ja, das scheint ganz stabil zu laufen. Das ist allerdings ein Java-Server, der dann halt dementsprechend wahrscheinlich
Tomcat, oder?
Nee, Tomcat ist ein Webserver, also ein Application Server.
Ja.
Also
machen die es nicht mit?
Ich glaube, man braucht eventuell einen Tomcat für die Web-GUI, also für das Admin-Interface.
Okay.
Aber der wird auf jeden Fall dementsprechend Arbeitsspeicher brauchen, wo ich nicht weiß, ob du in dem NAS genügend Ressourcen
zur Verfügung hast. Aber nicht NAS-Geräte kann man aufrüsten. Die meisten kannst du irgendwie.
Ja, ja. Okay.
Also das ist so. Eins der wenigen Sachen neben Festplatten rein und raus, die man bei NAS-Geräten meistens machen kann. Ja, ich denke mal, wenn die das endlich mal Open Source gemacht haben und man das auch auf dem eigenen Server installieren kann, dann bin ich auch dabei.
Ja.
Vorher, ich will ja nicht unbedingt einen Google-Account haben. Das wäre schon eigentlich ein Grund, sich mal einen Google-Account anzulegen, aber muss ja eigentlich nicht sein. Ich bin ja immer so ein bisschen...
Ja, also ich meine, das kann ja so ein Dummy-Account sein, den man nur hat zum Testen. Also man bekommt da halt irgendwie eine Invite-E-Mail, wo man halt irgendwie draufklickt und dann irgendwie sich mit seinem Google-Account einloggt, aber man könnte da im Endeffekt auch noch einen Dummy-Account erstellen, der dann nur so zum Testen da ist. Also ich sehe das Ganze jetzt nicht so kritisch, dass ich auf keinen Fall einen Google-Account haben will. Ich meine, ob ich den dann benutze oder nicht, ist die andere Frage.
Was muss man denn eingeben, um bei Google einen Account zu machen?
Ein Username und Passwort, soweit ich weiß.
Sonst nix?
Ja, nee, eigentlich nicht.
Okay.
Ich glaube noch eine Alternativ-E-Mail-Adresse.
Ja, na gut. Ja,
also das reicht dann eigentlich schon. Falls ihr nichts dagegen habt, würde ich noch gerne ein anderes kleines Open-Source-Projekt so picken.
Klar,
was ich so übers Wochenende mal gefunden habe, was ich eigentlich ziemlich cool fand, auch im Zusammenhang mit Google Wave, das wäre Mozilla Prism. Sagt das euch was?
Ja, ein bisschen, klar.
Also Mozilla Prism ist im Grunde so diese Mozilla Gecko Engine, diese Rendering Engine, die so ein bisschen was außenrum gebaut hat, aber noch relativ schlank ist. Und damit kann man sich praktisch dann so Web-Applikationen auf den Desktop holen. Also man kann dann praktisch so ein Desktop-Icon, kann da doppelklicken und dann geht halt irgendwie der Mozilla Prism auf mit der Anwendung, die man da konfiguriert hat. Und das reißt einem dann den normalen Browser, den man so produktiv benutzt, nicht mit in den Tod, wenn man da Google Wave benutzt. Es macht das Ganze auch relativ einfach, wenn man zum Beispiel irgendwie gewisse Web-Applikationen hat, die man jetzt irgendwie unabhängig von dem Browser, also von seinem normalen Browser betreiben will. Und das macht es halt für so Endbenutzer halt auch relativ einfach. Also man kann zum Beispiel irgendwie seinen Eltern, wenn man da jetzt irgendwie... Also da habe ich das jetzt mal geplant, wenn man da irgendwie Zugriff auf eine gewisse Web-Applikation geben will, dass die sich dann die URL und so nicht merken müssen, kann man da einfach ein Icon auf dem Desktop machen, die starten das können und das funktioniert. Ja. Und ja, ich fand das Ganze eigentlich relativ schick und das passt auch wieder zu dem Thema, was wir letztes Mal angesprochen haben, so der Browser als Plattform.
Okay.
Ja.
Zum letzten Thema hätte ich einen kleinen Nachtrag. E-Book Reader. Da, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es dann erwähnt hatte, diesen von Barnes & Noble, den Nuke. Auf jeden Fall gibt es da jetzt konkretere Sachen, wenn man auf den ihre Website schaut, www.bn.com und da auf den Nuke mit 2 O, finde ich bisher, sieht sehr geil aus und sieht noch ein bisschen geiler aus als der Texter zum Beispiel. Also nur mal so als kleiner Nachtrag dazu. Hat so unten ein kleines Multitouch-Display in Farbe und das finde ich halt irgendwie geil. Aber ja, und ist relativ günstig, hier so mit $260 wird der angegeben, also Kindle kriegt da auf jeden Fall in Amerika als mal Konkurrenz, ich weiß nicht, wann dieser Nuke in Europa Einzug nimmt. Aber
steht da, ob man damit auch Dokumente irgendwie bearbeiten oder ein Overlay drüber ziehen kann oder so?
Ich habe jetzt soweit da noch nicht reingeguckt.
Ich habe jetzt nach unserer letzten Sendung noch überlegt, für was könnte man so ein Teil noch gebrauchen. Da ist mir eingefallen, also das, was ich momentan, damit, wo ich momentan am meisten Papier verschwende, sind so Vorlesungsskripte. Kennt ihr das? Also wenn man dann irgendwie so 2 Wochen oder so, sagen wir mal, nee, 2 Tage, bevor die Klausur losgeht, so anfängt, sich seine Skripte auszudrucken, damit man da vernünftig lernen kann, weil irgendwie am Rechner ist man dann auch wieder abgelenkt und so, dann funktioniert das nicht. Und da hätte ich sowas gern irgendwie für meine Vorlesung, dass ich da irgendwie noch mit dem Finger so irgendwie gerade ein paar Notizen reinmachen kann oder so, das fände ich irgendwie echt schick.
Ich fürchte,
wo man dann nochmal draufschreibt.
Zum Beispiel, ja.
Ich fürchte, es ist ein Reader und kein Writer.
Aber sowas könnte man noch einführen, ja. Fände ich auch cool.
Also ich fände das extrem schick, weil gerade so dieses, ich drucke einmal was aus, dass ich es mal vernünftig durchlesen kann und ein bisschen was reinkritzeln kann und dann habe ich im Endeffekt einen Haufen Papier verschwendet, das hätte man dann halt im Endeffekt nicht mehr. Und vor allem könnte ich dann halt auch meine kompletten Skripte immer dabei haben und müsste die nicht irgendwie, gut, okay, in der Vorlesung kann ich sie auf dem Laptop lesen, aber irgendwie so eine Pause oder so könnte man ja dann irgendwie auch mal so lernen oder so. Ja.
Ja, aber ich glaube, also man kann da zumindest deine Skripte, ich weiß zwar nicht genau, welche Formate da unterstützt werden, aber sowas kann man sich bestimmt dann draufschmeißen. Dann kann man sie zumindest mal gechillt lesen in der Sonne oder so.
Ja, genau.
Muss ich die nicht ausdrucken zum Lernen oder so. Kann sie vielleicht dann nicht die Notizen reinschreiben, dann nimmst du halt einen kleinen Block und schreibst da halt daneben irgendwas.
Ja.
Ist nicht so geil, klar. Aber der sieht auf jeden Fall echt cool aus. Also muss man sich anschauen. Vor allem, da gibt es auch so ein Demo-Video, da ist auch nur eine hübsche Frau dabei, die das vorführt. Ja, wen das interessiert, die E-Book-Reader-Generation, kann da mal reinschauen.
Okay. Jo. Ich lese gerade ein bisschen auf Heise. Ballmer, noch mehr Marktanteile für Windows 7 möglich. Wovon träumt der nachts?
Müssen wir das jetzt kommentieren?
Nein, das lasse ich jetzt einfach unkommentiert stehen.
Als Schlusswort würde ich sagen.
Ich meine, wenn du die Möglichkeiten dazu hast, dann könntest du die ersten 30 Sekunden von dem Windows 1.0 Video mal kurz einspielen, um zu zeigen, was Ballmer von typ ist.
Wo finde ich denn das jetzt so schnell?
Such einfach mal nach Windows 1.
Wir sind ja Broadcast, da müssen wir aufpassen.
Ja, aber wir sind...
Aber zitieren dürfen wir.
Achso,
ein paar Sekunden darfst du zeigen.
Zitat.
Was ist das? Windows
1.0
1.0
Commercial oder so. Ja, genau, da kommt's schon.
Okay.
Ja, genau. Einfach mal ein bisschen anspielen, um mal zu zeigen, was das für ein Mensch ist.
How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just one minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 1-2-3 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Write. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Write and Windows Paint and to listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a principal, a RAM driver, and can you believe it? Reversi! That's right! All these features in Reversi, all for just... How much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99! That's right! It's $99! It's an incredible value, but it's true! It's Windows from Microsoft! Order today! P.O. Box 286 DOS! Except in Nebraska!
Okay. Stand der auf Drogen?
Ja, das denkt man bei dem manchmal.
Du Scheiße. Ja,
mach mal im Vergleich jetzt den Steve Jobs bei Apple Macintosh 1984. Ja, nein, muss nicht sein. Aber das ist so wahrscheinlich ein geiles, schon einfach so ein geiles Gegenstück dazu.
Scheint gewirkt zu haben. Ich meine, die haben bestimmt viel davon verkauft.
Aber der redet ja auch immer so. Also
ja, der ist da immer.
Cooler Typ irgendwie.
Naja.
Nein, natürlich nicht. Oder? Vielleicht ist es eine coole Sau, wer weiß es. Zumindest okay. Wie er auftritt, ist halt sehr grenzwertig.
Ja, ich meine, der Junge hat Spaß an seinem Job. Das ist doch toll, was will man mehr? Oder? Sieht zumindest so aus.
Er reißt halt das Unternehmen hinter sich mit.
Ist egal.
Oder so.
Hallo? Was heißt,
wenn ich so viele Millionen da auf der hohen Kante hätte und irgendwie Spaß am Leben hätte und
Da kann man sich doch auch mal gehen lassen.
Da kann man sich erstens zum Affen machen und zweitens ist es mir doch scheißegal, ob das Unternehmen demnächst noch existiert, wenn ich mein Geld in der Tasche habe.
Ja, ich glaube ja nicht wirklich dran, dass Microsoft in absehbarer Zeit irgendwie so den Bach runtergeht, weil was viele nicht bedenken, die haben ja nicht nur den Consumer-Markt, sondern die verdienen ja zum Großteil an den Geschäftskunden mit und die werden so schnell, glaube ich, jetzt nicht wechseln, auch wenn ich es hoffen würde. Also ich habe da irgendwie noch Kunden, die irgendwie ein IE6 einsetzen und furchtbar schrecklich. Furchtbar, ich hasse es, für das Teil zu entwickeln und das ist alles so, geh weg, ja.
Ja, furchtbar. Nee, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es jetzt irgendwie, dass Microsoft irgendwie schnell zugrunde geht.
Ja, aber so langsam.
Es kann halt sein, wenn sie jetzt noch die richtigen Schritte machen, das ist alles nicht gesagt. Das ist ja so, wie Leute irgendwie Nokia schon abschreiben, weil Apple plötzlich mit dem iPhone kam. Ja, also das, denke mal, da ist, ist noch lange nicht alles gegessen und sowieso.
Die haben schon noch ziemlich viel Kohle auch und so Geschichten. Also,
ja, natürlich.
Das wird schon noch eine ganze.
Aber der Desktop-Bereich ist halt auch einfach nicht mehr zukunftsträchtig. Jetzt vielleicht noch die nächsten 10, 15 Jahre, aber länger nicht.
Naja, ich bin ja schon mal zufrieden, dass Microsoft keine Chance mehr hat, irgendwie ihre eigenen Formate durchzudrücken. Also das sieht man jetzt gerade, so Windows-Media-Zeugs und irgendwie Web-Kram und so, die schaffen es da keine mehr, ihre eigenen Formate in den Markt zu drücken. Und das reicht mir momentan eigentlich schon. Also dass so diese Schiene mit, wir setzen auf offene Standards und so. Der Jens macht da mit seinem iPhone rum. Wir setzen auf offene Standards und
Ich mach da nichts, ehrlich.
Diese Geschichten, die dann auch Apple verfolgt, so mit H.264. Gut, das ist jetzt patentbelastet, aber es ist zumindest ein Standard, was man jetzt so von den Sachen, die Microsoft produziert, nicht unbedingt behaupten konnte.
Ja.
Oder kann, ja.
Genau. Oder egal, HTML-Elemente oder sowas.
Ja, wobei, also, sie haben ja unabsichtlich Ajax erfunden.
Aber
sie haben diesen JavaScript-Befehl eingeführt, aber ich glaube, das war nicht ihren Sinn da.
Die Technologie haben sie auch nicht erkannt, das ist dann so.
Das kam dann erst so ein paar Jahre später.
Ja, genau. Ja, nee, aber der Internet Explorer geht auf jeden Fall so erstmal ziemlich weit vor die Hunde. Und dann gucken wir mal, was mit Microsoft Windows los ist.
Ja.
Ist ja gut, wenn es da ein bisschen mehr Wettbewerb gibt. Dann strengt sich wenigstens Microsoft auch mal wieder an. Weil das, was wir so von XP und Vista gewöhnt waren, kann ja jetzt nur noch besser werden. Hofft man. Großartig.
Ja.
Ja, weil sonst wird das hier nichts mehr.
Jetzt machen wir Schluss, sonst geht es noch ewig so.
Ja, ich glaube, den Stuff-Teil lassen wir heute mal aus.
Heute keine. Na doch, wir haben ja schon so immer so ein bisschen eingestreut, welche Serien wir noch so empfehlen. Und
außer Firefly?
Außer Firefly.
Ja.
Egal, guckt alle Science-Fiction-Serien, die
genau. Ach, wenn Sachen Science-Fiction-Serien, das haben wir vorhin nochmal diskutiert. Ich habe jetzt auch mal angefangen, so Stargate Universe zu gucken. Das sieht ganz okay aus. Also ich werde das mal weiter verfolgen und mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber ich finde es ganz schick.
Ja, ist so eine bisschen so eine Mischung aus Star Trek Voyager und also ganz, wir sind ganz weit weg und Battlestar Galactica, ja. Ein bisschen düster und Wackelkamera und so. Also jetzt. Bis jetzt finde ich es auch noch gut.
Schluss jetzt.
Ach so, ja. Schluss jetzt, du willst nach Hause.
Wir haben schon 8. Also.
Hey, wir machen 2 Stunden fast schon wieder.
Ja, ich wollte jetzt noch auf die 2 Stunden kommen, weil die Leute fanden das irgendwie lustig und gut, dass wir 2 Stunden gemacht haben.
Ach, du willst jetzt noch die 6 Minuten voll haben.
Naja gut, wir haben ja gleich noch 4 Minuten 45 als Ausklang. Ja, aber wenn ihr sonst nichts mehr habt.
Mir fällt immer noch mal was ein, aber damit hören wir jetzt auf.
Ja, man könnte jetzt hier schwarz-gelb und Urheberrecht und sowas reden. Also es passiert so viele schlimme Sachen und
wir können auch über positive Sachen wie irgendwie Linux auf dem Palm Pre reden.
Echt?
Ja.
Ach, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
Ja, nee, das ist ja ein Linux, was da drauf läuft.
Ach so, ja.
Aber auch WebOS und WebOS. Browser als Plattform und so, ja.
Ja, aber da haben wir schon so oft drüber geredet.
Ja gut, dann lassen wir das.
Ja, genau. Okay, dann dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Bleibt uns wohlgesonnen. Bis nächste Woche wieder hier 18 bis 19 Uhr live, wenn ihr wollt. Oder natürlich im Podcast zu der Zeit, die euch gefällt. Und geht mal auf unsere Seite, kommentiert schön, schickt uns vor allem Musik, dass auch nächste Woche wir wieder was zu spielen haben. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und so.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Ciao. Und als Abschluss haben wir jetzt Project Divine Div Init vielleicht mit Ethereal Awakening. Was Schönes zum Ausklingen.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JNT Creatives 2009 unter Creative Commons by noncommercial-sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.